Teilnehmer bitte sprechen.
Da Andreas, der, den habe ich jetzt gar nicht erst mal gefragt, der hat auch nicht reagiert heute so. Und der war auch irgendwie vor einer Stunde das letzte Mal online. Aber warte mal, ich versuche ihn mal. Wie geht denn das jetzt hier?
Irgendwas mit Maus, irgendwas mit auf der Maus klicken.
Das ist erstmal nicht falsch. Oh, es ist RW. Ach Mist. Naja, genau, wir hatten ja, es verfolgt mich ja schon länger, dieses Flacherde, dieses Flacherde-Ding. Da hatte ich also vor längerer Zeit mit einer Literaturwissenschaftlerin drüber gesprochen, also meine ich mich zu erinnern, das kann natürlich auch ganz falsch sein. Und da sind wir nämlich auch drauf gekommen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, weil wenn man rausschaut aus dem Fenster, dann sieht man, die Erde ist flach. Ja, aber wenn man jetzt ein beliebiges Astronomiebuch aufschlägt, wird dann frech behauptet, es ist ja doch eine Kugel.
Nee, irgendwas kann nicht stimmen, denn wenn man beispielsweise, wenn man einen Atlas guckt, da sieht man dann, da ist der Äquator eingezeichnet. Ja, aber wenn man dann runterfährt zum Äquator, da ist gar keine Linie.
Das kommt noch hinzu, genau. Also, aber das ist doch letztendlich, also wie in der Mathematik, ne? Also da gibt es ja am Ende, wenn man die Mathematik sozusagen ganz nach unten verfolgt, wo kommt denn das überhaupt her? Da steht dann irgendwann mal eine Definition, die unbeweisbar ist, sondern man muss es einfach hinnehmen, dass es so ist. Und dann ist es doch tatsächlich alles reduziert auf so eine Art, also was auf so eine Art, es ist eine Glaubensfrage. Und dann sind wir doch wieder dort an dem Punkt.
Nein, es handelt sich nicht um eine Glaubensfrage, sondern es gibt verlässliche Beweise dafür, dass die Erde flach ist. Das ist keine Glaubensfrage. Das ist falsch. Das ist ganz falsch. Nein, aber im Ernst, also nein, tatsächlich, also es handelt sich nicht um eine Glaubensfrage, nee, sondern tatsächlich, also ich habe drüber nachgedacht, also ich fing erst an, mich damit zu beschäftigen, als ich glaube, es ist vielleicht schon ein Jahr her, als ich ein Video gesehen habe von diesem Professor Harald Lesch, den Namen kennst du bestimmt, das ist dieser Fritze aus dem Fernsehen, und der ist ja Professor für Physik, ich glaube in München, und der betreibt ein Video, einen YouTube-Kanal. Und in einem Video sitzt er also da und erklärt irgendwelchen Internet-Trollen, erklärt er denen, vielleicht zeigt er denen Beweise, dass die Erde eine Kugel ist. Und das hat meine Intelligenz so beleidigt, dass ich dachte, also was ist noch dümmer als die Annahme, dass die Erde flach ist? Noch dümmer als das ist die Beweise dafür, dass sie eine Kugel ist. Also, weil es ist ja nur, das überzeugt ja alles niemanden. Und das hat mich so schockiert. Mich hat das wirklich schockiert, dieses Video, weil ich dachte, haben die denn überhaupt nichts mehr zu tun, diese Professoren? Also leiden die wirklich so unter Einsamkeit, dass sie jetzt irgendwelchen leiden, so war meine Überlegung, ne? Leiden die so stark unter Einsamkeit, dass sie jetzt irgendwelchen anonymen Internet-Trollen Beweise beibringen müssen, dass die Erde eine Kugel ist? Und das hat meine Intelligenz beleidigt. Und danach habe ich dann beschlossen, sagen, nee, jetzt glaube ich auch, dass die Erde flach ist. Sonst werde ich nachher auch verdächtigt, irgendwelche Beweise dafür zu haben, dass die Erde eine Kugel ist. Und die habe ich nun wirklich nicht.
Aber an deinem tatsächlichen, sag ich mal, Leben hat sich ja in dem Sinne vermutlich mal nichts geändert. Oder?
Was denn?
Also im Tatsächlichen ist es ja irrelevant, ob es nun eine Kugel oder flach ist.
Absolut irrelevant, sicher.
Du musst trotzdem mit deinem Hund rausgehen. Gut, es gibt vielleicht jetzt Berufe, wo das... wo das vielleicht noch irgendwie nützlich ist, das zu wissen.
Piloten beispielsweise, wenn sie um die ganze Welt herumfliegen, für die ist das natürlich schon eine wichtige Sache, ne, dass sie dann gucken müssen, dass sie nicht am Rand der Erde runterfallen.
Aber, ja gut, das ist so eine, es gibt da auch diese Kategorie unnützes Wissen. Ja, also da könnten, also da könnte man das ja auch reinpacken und sagen, okay, mein Gott, also das ist, ob ich das jetzt nun weiß oder die Frage ist, kann man es wissen? Also was ist das dann eigentlich, wenn ich jetzt sage, ob es Kugel oder flach ist? Ist das tatsächlich ein Wissen oder ist es, oder ich bin noch nicht so richtig überzeugt, ob es, also dass es eben keine Glaubensfrage ist. Wir hatten doch bei dem Lem, da war das doch genauso gewesen, dass sozusagen die Physiker und die Metaphysiker letztendlich sozusagen auf der gleichen Medaille ja. rumgeschabt sind, bloß auf verschiedenen Seiten.
Ja, richtig. Genau. Und das ist nicht keine Glaubensfrage. Das ist ein schönes Beispiel, ne? Sondern das ist eine, also man muss ja zunächst sehen, also nehmen wir dieser Wechsel von der Geozentrik zu Heliozentrik. Man muss sich wirklich vorstellen, dass das als die Annahme ernsthaft bei Galilei, als das akzeptiert werden konnte von Galilei, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Man muss ja sich vorstellen, dass der das nicht einfach geglaubt hat. Er wusste, dass er dafür keine genügenden Beweise hatte. Und er wusste, dass er dafür keine genügenden Erklärungen hatte, wenn man das annimmt. Denn wenn man das annimmt, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dann ist nicht zu erklären, warum plötzlich, warum die Dinge nach unten fallen. Wenn man annimmt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, dann ist das ist deshalb ja eine gute Annahme, weil man damit was erklären kann. Das ist ja nicht einfach Quatsch. Weil man kann dann erklären, wenn man sagt, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums, dann kann man sagen, alle Dinge auf der Welt streben zum Mittelpunkt der Welt. Mhm. Zum Mittelpunkt. Und dann kann man erklären, warum Stein nach unten fällt. Warum? Weil er stürzt sozusagen auf den Mittelpunkt der Erde zu und die Erdoberfläche hält ihn nur davon ab. Dann kann man das plötzlich erklären. Wenn man aber nun annimmt, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, dann kann man plötzlich nicht erklären, warum ein Stein nach unten fällt. Das geht auf einmal nicht. Genau solche Annahmen waren es ja auch, solche Spekulationen waren es ja auch ganz lange, die diese Annahme, die ja immer möglich war, schon in der Antike, Claudius Ptolemäus, ne, das war ja immer eine mögliche Annahme. Kann es, wenn man annimmt, dass sich die Gestirne alle um die Erde drehen, dann ist das eine Möglichkeit und man kann dann eben genauso gut die andere Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es umgekehrt ist, aber dann stellt man plötzlich fest, dass man für viele Phänomene, die sich dann zeigen, auf einmal keine Erklärung hat, beispielsweise auch die sogenannte Westabweichung. Auch das war so ein Phänomen, warum gibt es die eigentlich nicht? Also wenn man annimmt, dass die Erde sich um ihre eigene Achse dreht, dann müsste ja, also sagen wir an einer x-beliebigen Stelle, wirfst du einen Stein nach oben, also sehr, sehr weit nach oben, sagen wir mal, und jetzt dreht sich die Erde um ihre eigene Achse. Jetzt müsste ja im Verlauf von wenigen Sekunden oder so, wenn der Stein wieder runterfällt an der gleichen Stelle, könnte er ja nicht an derselben Stelle herunterfallen.
Genau, das.
Ne, weil sich die Erde ja von Ost nach West dreht. Also müsste es so eine Abweichung geben, wenn die auch nur vielleicht eine kleine Abweichung ist. Aber die müsste es irgendwie geben und die konnte nie festgestellt werden. Und warum nicht? Ja klar, man hatte keine Erklärung für Trägheit. Zunächst, auf einmal hatte man keine Erklärung für Schwerkraft, auf einmal hatte man keine Erklärung für Trägheit und all diese Dinge. Und aus diesem Grunde konnte man diese Annahme, dass die Erde sich um die Sonne dreht, die konnte man ganz lange nicht akzeptieren, weil einfach aus durchaus pragmatisch zu nennenden Gründen, wenn man sagt, da können wir ganz viel nicht erklären, und zwar viele wichtige Dinge. Das ist ja das Relevante. Ne? Ein Stein fällt nach unten. Das ist eine, wenn man annimmt, dass die Erde sich um die Sonne dreht, auf einmal kann man etwas sehr Wichtiges nicht erklären. Nämlich, warum fallen die Dinge eigentlich nach unten? Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und wie wurde dieses Problem dadurch gelöst? Wie wurden diese Probleme gelöst? Die wurden nicht dadurch gelöst, dass man irgendwie einen Beweis hatte und dann war alles klar, sondern es gibt überhaupt nicht einen Beweis, es gibt auch nicht zwei und es gibt auch nicht eine Summe von Beweisen, sondern es gibt einen langen Zeitraum, also von Galilei oder wenn wir anfangen lassen wollen von Kopernikus bis ins 19. Jahrhundert hinein, also 400 Jahre sagen wir, 400 Jahre lang wurde sozusagen, hat sich eine Wissensordnung herausgebildet, die Beweise angeordnet hat. Und erst jetzt kann man das erklären. Also ne, schon Newton hatte keinen Zweifel mehr daran, dass es so ist. Aber auch dann war immer noch nicht alles geklärt. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass das eben keine Glaubensfrage ist, sondern dass das ein Problem ist, das verschiedene Etappen seiner Behandlung durchmacht. Die erste Etappe, das war eine rein theologisch-spekulative, das war nämlich bei Kopernikus. Kopernikus war kein Wissenschaftler, sondern das war eine rein theologisch-mathematisch-spekulative Betrachtungsweise, also Annahme, wir nehmen einfach mal an, es wäre anders. Denn Kopernikus war sich völlig darüber im Klaren, dass man das nicht beweisen kann. Und das ging auch, ihm ging es auch nicht darum, sondern nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, mehr nicht. Das war eine reine Spekulation. Und dieses Problem taucht dann bei Galilei unter anderen Bedingungen auf, nämlich jetzt auf einmal, dass man das beweisen könnte. Bei Kopernikus war die Frage nach dem Beweis völlig irrelevant. Jetzt auf einmal die Frage nach dem Beweis. Warum? Weil es auch bei Galilei immer noch um eine Glaubensfrage ging, aber nicht eine Glaube hinsichtlich der Wahrheit, sondern es ging bei Galilei darum zu sagen, bei Galilei hatte sozusagen ein religiöses Problem nicht mit der Wahrheit, sondern für ihn ging es darum, mit der Wahrheit etwas für seine Seele zu tun. Das war der Grund, weshalb Galilei so dem Papst hinterher gerannt ist. Er wollte sozusagen vom Papst den Stempel bekommen für die Wahrheit seiner Theorie, weil er sich dachte, wenn ich in den Himmel komme, dann wird genau dieser Stempel der Ausweis sein, mit dem ich Gott beeindrucken kann. Wenn er in sein Buch hineinguckt und die Frage stellt, was hast du, Galileo, im Laufe deines Lebens für Gott getan? Und dann hätte Galilei sagen können, ich habe Gottes Schöpfung gepriesen, indem ich sie erforscht habe. Und dafür brauchte er sozusagen, so hat er sich das ja vorgestellt, dafür brauchte er vom Gottes Stellvertreter auf Erden, brauchte er einen Stempel. Und den hat ihm der Papst verweigert. Aber das war der Grund. Also nicht etwa, das war keine Glaubensfrage für Galilei, sondern das war eine seelsorgerische Frage. Für den war Wissenschaft ein seelsorgerisches Problem. Und das hat sich dann bei Newton schon geändert. Für Newton war sowas, dass er eine Bestätigung vom Papst braucht oder so. Ach so, und gleichzeitig war das ja auch für Kepler, war das anders. Da war das auch ein seelsorgerisches Problem. Aber Kepler war Deutscher und er war Protestant. Deshalb kriegte der keine Schwierigkeiten mit der Kirche. Sondern für den war tatsächlich sozusagen Gottes Schöpfung zu preisen, der Grund, sich sozusagen mit den Planetenbewegungen zu befassen. Weil auch diese Befassung sozusagen eine seelsorgerische Angelegenheit gewesen ist. Und das änderte sich dann nochmal bei Newton. Für den war es dann schon keine seelsorgerische Angelegenheit mehr, sondern tatsächlich eine Frage der Mathematik. Und das änderte sich dann nochmal, als dann in Folge von Newton und der Mechanik immer bessere Teleskope, die immer eine immer größere Reichweite hatten. Und dann ging es danach Newton nicht mehr um eine seelsorgerische Frage, auch nicht mehr um eine mathematische, sondern nach Newton ging es dann um eine ingenieurwissenschaftliche Frage, nämlich wie präzisiert man Teleskope? Wie präzisiert man Uhren? Wie präzisiert man Messinstrumente? Und dann bei Bessel später, dann im Anfang des 19. Jahrhunderts, wie hieß er mit Vornamen, Alexander oder so ähnlich, der hat dann die sogenannte Sternenparallaxe nachgewiesen. Und das war, die Sternenparallaxe, das ist dieses Phänomen, kennst du das?
Ist das nicht das, wo sozusagen, ist das das, wo das Licht so ein bisschen zuckt? Wo man, nee, oder ist das, oder
die
ist das wo die hüpfen, oh Gott, ich bin total, ich wusste es bestimmt mal, aber.
Ja, die Sternenparallaxe, ganz kurz erklärt, die Sternenparallaxe ist das, was man müsste, denke dir mal, die Erde kreist, die Erde umkreist die Sonne und jetzt denke dir mal, sie macht eine Halbjahresumdrehung. Sie macht eine Halbjahresumdrehung nach einer Halbjahresumdrehung müsste man einen bestimmten Stern entfernt, wenn man den fixiert. Dann müsste dieser Stern im Laufe einer Halbjahresumdrehung so ein bisschen hin und her springen. Also ich denke dir, du kannst es ungefähr vorstellen, wenn du den Zeigefinger vor Augen hältst und mal das linke und mal das rechte Auge auf,
genau.
Dann springt der Finger so hin und her. Ne? Und genau so ein Phänomen, das nennt man, gibt es auch mit einem Stern, und die konnte man aber nie messen, diese Sternenparallaxe. Und die kann man deshalb nicht so einfach messen, weil die Sterne extrem weit entfernt sind. Mit dem Finger klappt das ohne weiteres. Ne? Da machst du das linke Auge auf und zu und das rechte Auge auf und zu. Und dann siehst du, wie der Finger so hin und her springt. Bei den Sternen kann man das deshalb nicht so einfach sehen, weil die extrem weit entfernt sind. Ich glaube, es war August oder Alexander Bessel, der hat dann sozusagen, das war dann schon ein ingenieurwissenschaftliches Problem, der hat dann diese Sternenparallaxe nachweisen können. ich glaube 1830 irgendwann. Aber da war das Problem schon wieder ein anderes, nämlich in dem Augenblick ging es nicht mehr darum, Beweise für die Heliozentrik zu formulieren, weil, sondern nur noch die verbesserten Messinstrumente vorzuzeigen. Also man muss sehen, zwischen Kopernikus, Galilei, Newton und Bessel und dann bei Hubble und später dann nochmal, da ging es nochmal um was anderes, weil man dann auf einmal erkannt hatte, dass das Universum sehr viel größer ist, als man glaubte. Also das war ja auch so eine Erfahrung, die man dann mit der Zeit machte, dass für Kopernikus war die Welt sehr klein, das Universum sehr klein. Also für Kopernikus reichte das Universum ungefähr bis hinter den Mond oder so. Ungefähr. Ja, also für den war das Universum eigentlich gar nicht größer. Und mit Hubble dann später, dann hat man auf einmal erkannt, dass das gigantisch groß sein muss. Und das heißt, dieses Problem der Beweisbarkeit sozusagen hat verschiedene Etappen seiner Problembefassung durchgemacht, die je andere sind. Also das sind verschiedene Etappen und dann ging es auch immer um was anderes. Also zusammengefasst bei Kopernikus theologisch spekulativ, bei Galilei seelsorgerisch, bei Newton mathematisch und bei Bessel ingenieurwissenschaftlich. Das sind ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Aber im Laufe dieser Zeit ist eine Wissensordnung entstanden, in der jetzt angereichert wurde, ein Beweis nach dem anderen. Und jetzt verweisen die aufeinander und jetzt ergänzen die sich. Und es gibt dann ja nicht nur astronomische, sondern es gibt dann auch geologische Beweise. Und es gibt geologische Beweise und dann gibt es meteorologische Beweise. Und die fügen sich in einer kompletten Ordnung. Und nur diese komplette Ordnung, die ermöglicht es dann, dass wir sozusagen als Kinder in der Schule, zwölfjährige Kinder in der Schule, kannst du das dann erklären, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht, weil eben ja das wissenschaftliche Problem verschwunden ist. Einfach deshalb, weil die Wissensordnung so stabil ist, dass du diese Ordnung, denn wollte man das bezweifeln, was ja im Prinzip die Wissenschaft immer zulässig macht. Die kennt ja keine letzten Antworten. Dann müsstest du die ganze Ordnung widerlegen und das kannst du nicht. Und aus diesem Grunde wirken diese Diskussionen um die flache Erde so selten dumm. Nämlich deshalb, weil du tatsächlich einzelne Beweise bezweifeln könntest, aber mit der Bezweiflung einzelner Beweise wirft sich die ganze Ordnung nicht um. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also das ist ja
und deshalb ist es keine Glaubensfrage. Deshalb ist es eben keine Glaubenssache. Denn wenn das eine Glaubenssache wäre, ja, dann würden die Beweise ja zerfallen jederzeit. Aber das tun sie nicht.
Also man kann es eigentlich wie so eine Art, Netz oder sowas sich vorstellen, wo man einzelne Stricke durchschneidet. Da ist zwar jetzt vielleicht ein Loch drin, aber das Netz bleibt dann trotzdem noch irgendwie erhalten. Ne?
Also genau. Aber deshalb eben, weil das Netz nicht nur man muss sich das sozusagen nicht nur eine Verbreitung als räumliche Metapher vorstellen, sondern dieses Netz hat zugleich eine Geschichte und ein Gedächtnis. Genau, und da kannst du dann zwar einzelne Stricke zerschneiden, aber das Gedächtnis verschwindet nicht. Also die Evolution, also das, was gemacht hat, dass es zustande kommen konnte, die wird damit eben nicht außer Kraft gesetzt.
Aber dann wäre es doch, das stelle ich mir immer so vor, also bei dieser Klimadiskussion, ne? Also so im Sinne von, also wir, wo ja so ein bisschen so unterstellt wird oder möglicherweise sogar gefordert, so nach dem Motto, wir müssten ja eigentlich nur so wie früher leben und dann ist alles okay, ne? Also dann ist alles in Ordnung. Und dann stell ich mir so vor, naja, aber damals, also haben ja die Leute so gelebt, wie wir uns das heute vielleicht sogar wünschen, aber irgendwas hat ja dann dazu geführt, dass sie eben nicht mehr so leben wollten und den heutigen Zustand herbeigeführt haben. Also das, also deswegen finde ich so diesen Rückgriff zu sagen, naja, also wir machen das einfach so wie früher, das geht ja nicht. Ne? Also es geht, theoretisch wird es schon gehen, aber es kann praktisch gar nicht stattfinden.
Empirisch geht das nicht, nee, genau. Weil Gesellschaft ist ja genau das, was, das ist ja der Grund, weshalb Gesellschaft real ist. Die ist nämlich deshalb real, weil sie Dinge in die Welt setzt, die unumkehrbar sind. Also die man nicht einfach sozusagen, die über einen langen Zeitraum gewachsen sind oder über einen langen Zeitraum zusammengebaut haben. Also die moderne Gesellschaft hat sich zusammengebaut. Man muss sich das wirklich wie so ein Zusammenbau im Laufe von 500 Jahren vorstellen. Und wenn sich das dann verbackt und verwickelt und verknotet und wie in so einem Schmelzofen, dann ist das nicht wieder rückgängig zu machen. Du kannst, wenn du Ton brennst, Ton, dann wird daraus Keramik, das kannst du nicht wieder rückgängig machen. Das ist so mit Gesellschaft auch. Gesellschaft sozusagen synthetisiert ihre eigenen Möglichkeiten immer und die sind real. Das sind Konstrukte und diese Konstrukte sind evolutionär gewachsene Konstrukte und die sind eben aus diesem Grunde sehr real, weil sie unhintergehbar sind.
Und das andere, was mir, sage ich mal, an dem Problem oder an dieser Schilderung jetzt noch aufgefallen ist, oder überhaupt, wenn man es ein bisschen so überlegt, diese ganzen, also ich beobachte das ja, dieses sozusagen Veränderungen oder eben solche Gedankenspiele, die wollen ja irgendwas lösen. Und das Seltsame ist, was man bei diesen, all diesen, überhaupt wahrscheinlich sogar bei allen Problemen irgendwie feststellen kann, in dem Augenblick, wo man eine Seite vereinfacht hat, also dass man jetzt plötzlich in der Lage war zu erklären, also was weiß ich, dass sich eben die Erde um die Sonne dreht und so weiter und so fort, dann entstehen dummerweise, und das ist ja tatsächlich das Seltsame, eine Reihe von neuen Problemen, eben, dass man dann eben nicht mehr erklären kann, wieso jetzt plötzlich, also warum fällt der Stein dann nicht auf die Sonne, sondern auf die Erde dann, ne? Also, und dann explodiert sozusagen, obwohl man es eigentlich mit einer Art Komplexitätsreduktion zu tun hat, auf der anderen Seite an irgendeiner anderen Stelle die Komplexität. Ja, also das ist ja eigentlich genau. Immer so.
Genau. Und es entsteht ein Horizont an neuen Fragen, Hypothesen, genau.
Genau, und das habe ich jetzt mal sozusagen im Kantenkreis, habe ich dann auch mal gesagt, also ihr müsst vorsichtig sein mit den Problemen, die ihr löst, weil ihr nie wisst, genau. Was dann an Rattenschwanz an anderer Stelle also irgendwo entsteht. Also da guckt man natürlich erstmal in fragende Gesichter, aber tatsächlich, also aus meiner Beobachtung ist das immer so. Und was du beschrieben hast mit diesen 400 Jahre hat man irgendwie dran rumgebastelt, um diesen Gedanken, sage ich mal, zu vervollständigen. Ja? Dann ist das doch eigentlich auch nur eine, in Anführungszeichen, sozusagen, ich stelle mir das vor, wie so ein Baum, der so wächst. Ne? Also der hat ja am Anfang, wenn er so aus dem Samenkorn so rauskommt, dann ist das so ein Stängel, sage ich mal. Ne? Da kommt noch ein Blatt und dann verästelt sich das irgendwie und dann hat man plötzlich nach 400 Jahren einen gigantischen Baum, der auch nach unten in die Erde reinwächst und dadurch eben, sage ich mal, sehr stabil ist. Und dann kann eben eine Sau kommen und kann sagen, pass mal auf, ne? Sich daran reiben, das stört die Eiche nicht. Und,
richtig.
Sie steht trotzdem. Aber und jetzt ist ja die Frage, wenn man jetzt, also wenn wir jetzt schon wissen, also dass mit diesem Kugel sozusagen, also dass die Erde eine Kugel ist, dass das wird immer bleiben, dann ist es ja vollkommen egal, ob ich dann nochmal sage, nee, aber ich behaupte es trotzdem, dass es eine Scheibe ist. Es wird ja an diesem ganzen Gedankengebäude, was mit der Kugelförmigkeit zusammenhängt, wird es ja nichts ändern. Also da frage ich mich jetzt, also, aber wahrscheinlich ist die Frage, die falsche Frage, warum sollte man sowas machen?
Was denn machen? Was machen?
Daran zu behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist.
Mhm. Man könnte vielleicht. Also, das ist genau die interessante Frage. Also, das ist die interessante Frage. Wie kommt das eigentlich dazu, dass dann in dem Augenblick, wo, also man könnte sagen, es ganz leicht ist, auch für einen Lehrer in der Schule 12-jährigen Kindern zu erklären, warum das so ist. Also in dem Augenblick, wo sich dieses Wissen, so würde ich es formulieren, trivialisiert. Trivial heißt also, die Ordnung ist gefügt und es gibt eine Vielzahl an Materialien und Schaubildern und Karten und alles Mögliche und Methoden und so weiter. Also die Ordnung trivialisiert sich, lässt sich also einfach erklären, darstellen, zeigen. In genau so einer Zeit. Diese Zeit fällt zusammen mit einer Ausdifferenzierung von Massenmedien. Da hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ne? Triviale Ordnungen verbreiten sich über Verbreitungswege, die selber trivial sind, also Massenmedien beispielsweise. Und auch diese Trivialisierung radikalisiert sich. Das heißt, es wird immer einfacher, spätestens mit dem Aufkommen des Internets. Ne? Jetzt auf einmal verliert der Kapitalaufwand, wegfällt, um Mitteilungen verbreiten zu können. Ne? Fällt der Kapitalaufwand weg und jetzt wird die Trivialisierung radikalisiert. Und in dem Maße, verstehst du den Gedanken, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Die Trivialisierung radikalisiert sich, beziehungsweise die übertreibt sich. Und damit übertreibt sich zugleich die Funktionsweise dieses Massenmediums, möchte ich vermuten. Das übertreibt sich, weil man ja sich ernsthaft fragen muss, also das hatte man ja schon in den 80er Jahren gesehen in Deutschland, als das Privatfernsehen eingeführt worden ist, auf einmal also eine ganze Menge an Kanälen. Und dann auf einmal fragt man sich ja, was soll man davon eigentlich noch halten? Und dann gab es auch immer mehr Radioprogramme. Dann gab es in den 90er Jahren auf einmal diesen Bürgerfunk. Und dann und gleichzeitig waren die traditionellen Massenmedien, die es gab, nämlich Zeitschriften und Zeitungen, die sind ja nicht irgendwie zusammengebrochen, sondern im Gegenteil, die haben sich auch nochmal gesteigert. Also es gab auf einmal irre viel. Jede Kneipenklicke, jeder Kegelclub hat seine eigene Zeitung herausgebracht. Mhm. Durch dieses Offset-Druckverfahren und so weiter. Also es wurde immer mehr und dann wird man sich ja irgendwann noch fragen, es fällt immer leichter, und sich an massenmedialer Kommunikation zu beteiligen, weil der Kapitalaufwand immer geringer wird. Und irgendwann, und vor allem, man findet dann ja auch immer leichter Leute, die einem zuhören, beziehungsweise lesen. Mhm. Und irgendwann fragt man sich dann, und dann fällt das unter die, das trifft dann eben auf Bedingungen, wo Meinungsfreiheit geschätzt wird. Einerseits, also jeder darf reden, und vor allen Dingen, das ist ja auch wichtig, nicht nur jeder darf reden, sondern die geben sich ja gegenseitig das Recht, die Beteiligten auch zu reden. Das heißt, sprich, also sie behändigen sich gegenseitig das Recht, indem der andere zuhört einfach nur. Man findet über Leute, mit denen man reden kann, und jetzt führt auch eine Akzeptanz oder eine besondere Wertschätzung von Kritik und von Kritik an Institutionen, insbesondere an solchen Institutionen, die traditionell eine sehr hohe Leistungsfähigkeit hatten, zum Beispiel die Wissenschaft. Die wird immer größer, wird immer beliebter. Also man kritisiert Medizin. Man sagt dann eben Schulmedizin, das sind doch alles Schulmedizin. Und wenn man mit der Schulmedizin anfängt, dann kann man mit der Physik nicht aufhören. Es gibt ja auch in der Physik, in der Quantenphysik, überall ganz viele Ungereimtheiten mit der Medizin, mit der Ökonomie. All da werden, wird die Skepsis eigentlich immer auch gewöhnlicher und trivialer. Also Homöopathie beispielsweise ist ja sowas, ne? Oder diese ganze Esoterik. Und wenn diese Kritik selber oder diese Skepsis selber wiederum trivial wird, dann fragt man sich ja irgendwann, jetzt ist genug. Und ich kann mir vorstellen, diese Situation fällt nun auf einmal so etwas wie diese Flache-Erde-Theorie, die jetzt eben nicht mehr sagt, wir kritisieren hier eigentlich etwas oder so, weil das wollen die gar nicht mehr. Ich vermute, dass das so entstanden ist, sondern dass sie sagen, wir halten diesen Schwachsinn nicht mehr aus. Also überall kommt irgendein Experte und behauptet etwas, und kaum hat er etwas behauptet, kommt ein anderer Experte und sagt genau das Gegenteil. Das ist ja das Phänomen, dass man die Beobachtung, die man dann macht, dass dann irgendwann entstanden ist, ich weiß nicht wann und wie, das wäre mal hübsch, wenn man das mal erforschen könnte, ich kann das nicht, ich müsste mich damit länger beschäftigen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann so ein literarisches Spiel entsteht von rhetorischer Antwort und rhetorischer Frage und rhetorischer Antwort.
Genau, und das ist ja das Interessante, also bei diesen rhetorischen Spielen, da kommt es auf den Inhalt ja gar nicht an, sondern man könnte sich gegenseitig Telefonbücher vorlesen, zum Beispiel.
Ganz genau.
Also,
ganz genau.
Das ist so ein bisschen wie so Sprechübung. Also ich stelle mir das jetzt so vor, Schauspieler machen ja so Sprechübungen, bevor es dann auf die Bühne geht. Ne? Und jetzt könnte man ja, jemand, der das nicht weiß, ne, betritt die Garderobe und denkt sich, mein Gott, was ist das für eine Sprache, die da spricht? Und also ein Linguist, nehmen wir mal an, ne? Und nimmt das jetzt ernst. Und genauso ist das ja mit dieser flachen Erde. Ja? Also da sozusagen kommt jemand in die Garderobe rein, hört das, nimmt das ernst und sagt, ist ja toll interessant, und erzählt seinem Freund davon, weißt du, was ich letztens für eine seltsame Sprache da gehört habe, ich habe es sogar auch aufgenommen und so weiter. Und dann machen die Wissenschaft draus, oder was sie dafür halten. Also und so stelle ich mir das jetzt vor, könnte das ja auch mit dem mit dieser flachen Erde, oder was du auch als Beispiel da gebracht hast, ist ja dieses Spaghetti. Also dort ist ja tatsächlich, also das ist ja aufgeklärt, das hat sich ja jemand ausgedacht mit dieser
Spaghetti. Ja, aber dazu gleich. Nee, ja? du gehst schon zu weit, nicht so schnell. Also zu dem Thema kommen wir gleich noch. Lass uns noch ganz kurz beiseite. Ja, also was ich zunächst meine, was du meinst, ist vielleicht schon der nächste oder der übernächste Schritt. Mhm. Zunächst meine ich erstmal, lass uns mal bei diesen rhetorischen Spielen bleiben. Wie du vorhin zunächst gesagt hast, es kommt eben nicht darauf an, also du hast gesagt, es kommt nicht auf den Inhalt an. Tatsächlich, es kommt nicht auf, bei diesen rhetorischen Spielen kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern es kommt auf das an, was man nicht sagt. Ne? Wenn die rhetorische Frage also lautet, Frank, du bist doch auch wie ich der Meinung, dass die Erde flach ist, dann merkst du ja sofort die rhetorische Frage. Mhm. Und deshalb könntest du dir sofort eine rhetorische Antwort geben. Und die lautet dann ja sicher. Weil, warum? Weil die warum rhetorische Antwort? Weil du sicher sein kannst, dass ich genau das Gegenteil verstehe. Du meinst nämlich nein. Und deshalb sagst du ja. Und das ist das, was rhetorische Spiele dann machen. Rhetorische Spiele, die versuchen eigentlich nur noch herauszufinden, ob die Anführungszeichen mitverstanden werden. Das ist ja bei der rhetorischen Frage, ist das ja so, ne? Du bist doch genauso wie ich der Meinung, dass die Angela Merkel nicht die deutsche Bundeskanzlerin ist. Das ist genau. eine rhetorische also, Frage. Und jetzt will ich wissen, ob du die Anführungszeichen verstanden hast. Und dann sagst du, ja, sicher ist die nicht die deutsche Bundeskanzlerin. Und dann weiß ich ja, du hast die Anführungszeichen verstanden. Verstehst du? Und dann geht es bei solchen Spielen um die Anführungszeichen und nicht um das, was man sagt.
Aber genau, das, was du. Und das Problem. Das, wo es dann, sage ich mal, oder was uns dann als Witz erscheint oder irgendwie seltsam, das ist ja dann, wenn das jemand ernst nimmt.
Ne? Ja, also genau. Richtig. Und das ist dann der nächste Schritt. So, genau. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Genau. Und der nächste Schritt ist dann, wenn jetzt jemand sich einmischt und sagt, wie kannst du denn so bekloppt sein, zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist? Und dann wirst du dir denken, wie kann der denn so bekloppt sein, zu glauben, dass ich das glaube? Und das könnte dich dann dazu ermutigen, zu sagen, nö, das ist wirklich eine Scheibe, weil du dich nicht einfach beleidigen lässt.
So, genau, das kann man, also, das kann man bei Kindern beobachten, die irgendeinen Quatsch anfangen und dann aber in der aus Trotz oder wie auch immer dann in der Geschichte weiterbleiben und die dann noch ausschmücken und so weiter und so fort. Also und dann tatsächlich also möglicherweise selber sogar davon überzeugt werden, also von ihrer eigenen Geschichte, die sie da irgendwie erzählen. Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und dann passiert sozusagen die Eskalation und irgendwann wird immer noch getestet, werden denn die Anführungsstriche noch verstanden? Und irgendwann passiert es dann, dass sie nicht mehr verstanden werden. Und dann diszipliniert sich das Ganze anders. Dann auf einmal gibt es Leute, die wirklich sehr angestrengt darüber nachdenken, ob die Erde nicht eine Scheibe sein könnte. Weil sie ja dann jetzt auch auf viele Möglichkeiten treffen. Also nicht nur der Verbreitung von Bild, Wort und Ton, sondern eben auch Versammlungen, überall wird man eingeladen, überall ganz leicht kann man Bücher schreiben und genau diese Voraussetzungen werden dann genutzt und dann kommt so ein irrer Zirkus und dann kommt auch noch so ein Professor dahin und meint ernsthaft, er könne mit irgendwelchen Beweisen, dass die Erde eine Kugel ist, irgendjemand überzeugen, wo dann eigentlich noch alle sozusagen den Kopf auf die Tischplatte fallen lassen, sagen, wie kann der denn so blöd sein, die Anführungszeichen nicht zu verstehen? Antwort, ja klar. Vielleicht, ne? Also, ja, und man hat ja bei diesem Lesch dann sehr deutlich den Eindruck, dass er die Anführungszeichen gar nicht versteht. Weshalb dann die Leute sich gesteigerte Mühe machen, die Anführungszeichen wieder zu kommunizieren, indem sie dann ja noch mehr Schwachsinn erzählen. Ich nehme an, dass etwas Ähnliches auch bei dieser Verschwörungstheorie funktioniert, da diese seltsame mit diesen Reptilien.
Ja, ja.
Ich vermute, dass das da so etwas Ähnliches ist. Diese Reptilien, wie lautet die Verschwörungstheorie? Lautet, dass irgendwelche außerirdischen Reptilienwesen ihr Genmaterial in das menschliche Erbgut eingeschmuggelt haben oder so ähnlich, ne?
Ja, genau, und sozusagen in uns tarnen und genau. Also da gibt es auch wieder Ausfächerungen. Jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich mich von meinen eigenen Kindern über solche Sachen aufklären lassen muss. Da habe ich meinen Ältesten befragt, wie ist das jetzt eigentlich, hast du schon davon gehört? Und er konnte mir dann also sehr detailliert Auskunft geben, dass es dann auch konkurrierende, Theorien dazu gibt. Also wo dann eben auch, also ähnlich dem, was wir, sage ich mal, bezogen auf diese Kugelform der Erde und so weiter, was gibt es auch da wieder ein Theoriegebäude mit flacher Erde, also Reptilien kombiniert mit flacher Erde, mit hohler Erde, mit irgendwie durchlöcherter Erde. Also es gibt Varianten, wo sich auch nochmal solche Sachen, also sozusagen mehrere von diesen Verschwörungstheorien nochmal miteinander kombinieren. Also
ja.
Das Interessante ist aber, und das kann man vielleicht auch nochmal, dass eine der ersten Reaktionen auf solche Sachen ist ja dann immer so eine Pathologisierung derjenigen, die das so ernsthafterweise dann vortragen. Ne? Also so nach dem Motto, also das sind dann plötzlich kranke Menschen und was weiß ich alles. Also obwohl es ja viel einfacher wäre, sie einfach zu lassen. Also weil das ja, mein Gott, dann erzählen sie halt Quatsch. Also stört ja nicht, ne? Also genauso wie die Wahrheit stört oder was wir für die Wahrheit halten oder was wir denken, was real ist, was vieles erklärt, ist ja auch diese Nichterklärung vollkommen egal eigentlich. Also
im Prinzip ja.
Sie tut nichts.
Ja.
Wobei, naja gut, es gibt halt so Sachen wie mit diesen, also wo dann Menschen echt Schaden nehmen, das ist dann vielleicht, wo man dann sagt, also das verlässt dann den Charakter eines Spiels, aber grundsätzlich tut es ja erstmal nichts. Ne?
Also, erstmal nichts. Nee. Das ist ja auch der Grund, weshalb es dann so einen Spaß macht erstmal, ne? Weil man eben immer testet dann nur noch, werden die Anführungszeichen verstanden. Und wenn sie eben nicht mehr verstanden werden, dann steigert man eben den Aufwand, um sie wieder, ohne sie auszusprechen oder ohne sie zu bezeichnen, dann auch wieder ins Gespräch zu bringen. Aus diesem Grunde bin ich jetzt der Meinung, dass die Erde flach ist. Einfach aus diesem Grunde. Ne? Und bin mal gespannt, ob irgendjemand mich mal zitieren wird. Klaus Kosanowski, also ich lasse mich auch ganz ernsthaft so zitieren. Also wenn dich bei irgendjemand fragt, kennst du jemanden, der an so Quatsch glaubt, dann sagst du, ja, ich kenne jemanden. Kannst du ruhig sagen.
Genau. Also, genau, und dann bist du ja, und das ist ja aber etwas, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, dass man, also es ist ja immer so eine Frage, wo man sich, sag ich mal, in beliebigen Zusammenhängen jetzt menschlicher Natur, ne? Also wenn man jetzt neu in eine Gruppe reinkommt, ne, dann funktioniert ja viel, dass man erstmal so guckt und dann versucht, okay, dann ahme ich jetzt hier etwas nach, ne? So, und jetzt könnte man ja, also hat ja der so funktioniert der, dass dieses, die, was der Sokal da gemacht hat, ne? Also der hat einfach eine Struktur nachgeahmt, wusste, okay, also so funktioniert das hier und ich fügte aber irgendwie einen sinnlosen Text ein, ne? Also es geht nicht um den Text, es geht nicht um den Inhalt, sondern ich bediene hier wie so eine Art, also ich bediene eine Struktur und genauso funktioniert das ja.
Genau.
Und das Interessante ist, was ich beobachten kann, dass man dass es sehr oft sehr lange dauert, bis jemand, solange du diese Strukturen bedient, dann mal wirklich dann sagt, sag mal, hä, das ist doch vollkommener Schwachsinn, was du jetzt, also was soll das jetzt hier? Also es dauert relativ lang, bis jemand sozusagen mal wirklich auf den Inhalt guckt. Und das ist ja das Interessante, ne? Also dass offensichtlich irgendwie dieses Bedienen von Strukturen schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Sicherheit hergeben, dass der Rest dann auch schon stimmen wird. Also wenn du in der Lage bist, das Formular richtig auszufüllen, dann wird das schon stimmen, was auch immer da drin steht in dem Formular. Aber das ist an der richtigen Stelle, also, ne, also bestimmte Felder sind freigelassen, die freigelassen werden sollen und so weiter und so fort. Das ist ja das für mich wiederum auch Interessante, dass das so funktioniert und oder so einfach funktioniert, ne? Also indem man einfach nur Strukturen bedient.
Ja, aber und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, in dem, was dass das verhängnisvoll sein kann oder sein, also ist oder sein oder verhängnisvoll werden kann. Dieses Beispiel von diesem Martin Sonneborn und seiner Satirepartei. Also was passiert denn da? Der ärgert sich darüber. Er ist selber Satiriker. Und er ärgert sich darüber, dass er den Eindruck hat, Politiker mischen sich sozusagen in seine Branche ein, indem sie bei Karnevalsveranstaltungen irgendwelche Späße machen, aber das wäre es vielleicht nicht, sondern dass sie in ganz normalen Interviews irgendwie völlig blödsinnige Sachen reden, wo er sich fragt, das kann doch eigentlich nur noch Satire, das kann doch gar nicht mehr ernst gemeint sein. Das konnte man ja schon in den 90er Jahren, konnte man das ja schon irgendwie feststellen. Kann das eigentlich nur sein? Hält man das eigentlich nur aus? Und das beleidigt ihn auf irgendeine Art und Weise. Was greift ihn an oder wie auch immer? Und dann denkt er sich, na gut, wenn die sich jetzt in meine Branche oder in mein Geschäft einmischen, die Politiker, wenn die also anfangen, da irres, wirres Zeug zu erzählen, wofür er eigentlich zuständig ist, dann mischt er sich nun andersherum in diese Politik ein mit satirischen Mitteln. Und jetzt kommt er auf die Idee, ich gründe eine Partei. Und das ist ja nun so eine Sache, das kann verhängnisvoll werden, und zwar deshalb, weil du ja, wenn du Organisation betreibst, also sprich eine Partei organisieren, du musst Unterschriften sammeln und so weiter, du musst das irgendwo anmelden bei irgendeinem Amt, du kannst ja daraus keinen Spaß machen, sondern das ist ernst, wenn du so etwas machst. Die Mitglieder können sich zwar untereinander verständigen, dass es Spaß ist, aber du bedienst Strukturen, die dagegen immun sind. Also weil, wenn du eine Partei gründest, gründest du eine Partei. Das macht er genau und dann sucht er sich eine Schwachstelle, nämlich Europäisches Parlament, da sind die Eingangshürden sehr niedrig und siehe da, hokus pokus, er passiert da tatsächlich, dass er gewählt wird. Und jetzt auf einmal, der sagt, ich will ja eigentlich nur Spaß machen, aber jetzt auf einmal stellt er fest, er will zwar Spaß machen, aber jetzt kann er es nicht mehr so einfach, weil jetzt ist er tatsächlich Politiker. Jetzt auf einmal hält er tatsächlich vor dem Parlament Reden, das sind zwar launige Reden und das sind auch irgendwie lustig gemeinte Reden, aber er merkt doch sehr deutlich, dass er sich den Anforderungen des Geschäfts, also hier in dem Fall des politischen Geschäfts, nicht gänzlich entziehen kann, denn soweit ist er ja politisch auch sehr wohl auch informiert und auch engagiert, dass er sagt, und jetzt kann er nicht einfach Quatsch machen. Also jetzt fängt es an, dass er dieser Sonneborn, dass er tatsächlich politische, dass er sich an dieses politische Geschäft mit den Regeln des politischen Geschäfts beteiligt, sich mit den Regeln, anpassen muss.
Ja, genau. Also das ist ja auch noch sowas, dass so eine Organisation oder ja, also so ein Konstrukt wie eben dieses Europäische Parlament, also so überwältigend ist, dass du selbst unter dem festen Vorsatz, ich mache das nicht, das drückt derartig, dass du am Ende, also es sozusagen, das frisst dich sozusagen auf. Ne? Also es gab mal in den 70ern oder sowas, gab es mal so einen Film hier, die Körperfresser, also das genau, also so stelle ich mir das vor. Ne? Also irgendwann sind die dann auch mal bei dir angekommen und du kannst dich eben nicht wehren. Du bist halt, das geht eben nicht. Ne?
Ja, wie die Krake, die sich so reinfressen.
Ja, genau. Genau, also und deswegen ist es ja umso bemerkenswerter, dass man das immer noch behauptet wird, dass sich so eine Organisation irgendwie ändern kann. Aber das, also klar, sie kann sich anpassen vielleicht, aber so im Grunde genommen.
Nee, kann sie eben nicht. Also das ist ja genau das.
Sie kann es nicht, ne?
Genau diese Erfahrung macht dieser Sonneborn jetzt. Der macht jetzt mit der Satirepartei, tritt der jetzt an, und er stellt fest, im Grunde genommen wird die Satirepartei tatsächlich zu einer politischen Partei. Und er kann nur froh sein. Ich glaube, der hat das mal so angedeutet. Ich glaube, irgendwann mal in einem Interview bei Thilo Jung hat das mal angedeutet. Er kann also nur froh sein, wenn sie keinen weiteren Erfolg hat. Kann man wirklich glauben. Das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre, wenn der tatsächlich bei der Bundestagswahl 5% kriegen würde oder mehr. Dann brechen die da alle zusammen und sagen, ach du Scheiße. Glaube ich, also da freuen die sich nicht drüber. Weil nämlich dann so, was ich da sagen will, ist, da passiert auf einmal, das ist aus Spaß sich gemeint, da wird auf einmal ganz automatisch, wird das ernst. Und dann fällt es sehr, sehr schwer, sozusagen die Anführungszeichen immer wieder zu aktualisieren. Das fällt sehr schwer.
Ja, genau, das ist dann sehr mühsam, also weil man ja sozusagen gegen das Aufgefressenwerden irgendwie sich noch also wehren muss und die Umgebung sagt aber, nee, also das du bist ja nicht im Theater, ne? Du kannst jetzt hier nicht einfach Theater spielen, das geht nicht. Ne? Du bist jetzt hier, du musst. Genau. Und wir können da auch nur drauf. Ja, genau, also diese gleiche Erfahrung, die der Sonneborn da so gemacht hat, das habe ich ja selber auch am eigenen Leib gespürt. Also 1998 war Bundestagswahl, genau, da habe ich sozusagen mitgemacht bei dem Schlingensief seiner Chance 2000-Partei. Und da bin ich ja auch auf solche komischen Veranstaltungen da eingeladen worden und wo ich dann, also die Leute haben mich echt angeguckt und wollten von mir irgendwelche Antworten, wo ich dann gesagt habe, Leute, also erstmal, ich bin Abiturient, woher soll ich denn wissen, also was soll der Quatsch, ne? Mhm. Woher soll ich das wissen? Und zweitens, wie kann man denn so eine Frage stellen? Also ernsthafterweise, also wie kann man, also das habe ich dann später bei dir, glaube ich, nochmal gelesen, was da passiert ist. Das ist diese Professionalitätsmagie, die da zugeschlagen hat. Also in dem Moment, wo man sich sozusagen einen Arztkittel anzieht, dann ist man Arzt. Egal, ob das, also du musst dann damit rechnen, also mit Arztfragen konfrontiert zu werden und die Umgebung ist nicht bereit zu akzeptieren, dass du sagst, ich bin aber Maler oder sowas. Ne? Genau. Also ich habe auch einen weißen Kittel an. Deswegen ist diese Erfahrung sozusagen, also du bis zum gewissen Grad lässt sich sowas treiben, ne? Also du kannst sowas machen, aber irgendwann merkst du dann selber, du kommst dann aus der Nummer nicht mehr so einfach raus. Also da funktioniert, keine Ahnung, wie ist das eigentlich? Ironie würde dann wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Also
ja, das ist schwer, also nicht mehr, beziehungsweise du musst sozusagen, du musst es entweder sein lassen oder du hast wirklich, also ja, entweder sie funktioniert nicht mehr oder wenn doch, dann hat das gesteigerte Anstrengungen zur Folge, also um es dann doch noch hinzukriegen.
Mhm. Ja, das ist ja, es gibt ja dieses Märchen von des Kaisers neue Kleider, das ist ja letztendlich sowas, ne? Also wo der da hingeht und sagt, also ich bin Schneider und ich bediene jetzt hier dieses Ganze sozusagen, ich bediene jetzt diese Maschinerie und täusche jetzt sozusagen vor und zeige ich allen, ich bin ein Schneider. Und letztendlich geht es ja dann darum, dass dann irgendwie in dem Moment, wo sie dann alle zugeben müssen, ja, der Kaiser ist nackt, da bricht ja dann tatsächlich also etwas zusammen. Aber es ist halt ein Märchen. Ne? Also,
ja, und das Interessante eben an den modernen Massenmedien ist ja, dass genau dieses Spiel eben nicht funktioniert.
Ne? Weil ja, das ist unmöglich.
Genau, weil du nämlich sagen kannst, das ist ja all, weil ja genau der Ausspruch, seht mal, der Kaiser ist nackt, wiederum von den Massenmedien jederzeit verbreitet werden kann und kritisiert werden kann. Das ist ja, deshalb funktioniert die Aufdeckung nicht.
Ja, genau.
Massenmedien.
Es gibt keinen Zeitpunkt, wo alle dran glauben, ja, stimmt. Stimmt.
Ja, nee, und selbst wenn es so ist, das ist ja das Interessante an diesem Lügenpresse-Vorwurf. Also der Vorwurf der Lügenpresse wird, der schadet diesem Zirkus überhaupt nicht, sondern der entsteht durch diesen Zirkus und der nützt dem. Der nützt diesem Zirkus, diesem massenmedialen Zirkus, weil er ja immer mindestens zwei weitere Antworten zulässt, nämlich ja, ist so oder nein, ist nicht so. Ne? Und deshalb ist dieser Lügepressenvorwurf selbst ein Selbstergebnis dieser Massenmedien, wie auch ein Anstoß, mit dem Zirkus nach bekanntem Schema weiterzumachen. Deshalb stört er die Massenmedien überhaupt nicht. Im Gegenteil. Er nützt dem Geschäftsmodell der jeweiligen Verlage oder Sendeanstalten. Deshalb kümmern sie sich ja auch so fleißig darum. Ne? Journalisten stürzen sich auf diesen Lügepressenvorwurf. So, als hätten sie ihn selber, der Verschwörungstheoretiker könnte jetzt sagen, als hätten sie ihn selber in die Welt gesetzt. Aber das ist natürlich nicht abgesprochen, sondern das ist einfach eine Frage des wahrscheinlichen Aufkommens.
Ne? Das ist wie so eine Art Mutation. Ne? Also hat man ja in der, sag ich mal, sonstigen Natur hat man das ja auch. Also, dass irgendwas mutiert und vieles von diesen Mutierten stirbt wieder weg. Und jetzt, wenn man solche Sachen betrachtet, dann ist es heute viel mehr wahrscheinlich, dass solche Sachen Anschluss finden und dadurch eben nicht wegsterben, sondern die wabern dann irgendwie weiter und haben quasi in Anführungszeichen, ja, was ist einfach, also sie haben dann das ewige Leben, also immer, das wird ja dann weitergetragen.
Ja, genau.
Und
ja. Ja, und das zweite Beispiel ist eben hier diese Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Ja. Da passiert ja etwas Ähnliches, also Vergleichbares. Was macht? Die fühlen sich dadurch beleidigt, dass irgendwelche Kreationisten behaupten, es gäbe so etwas wie Intelligent Design oder was weiß ich. Die fühlen sich dadurch beleidigt und sagen, es kann doch nicht sein, dass die bei der Gestaltung von Lehrplänen oder was weiß ich, bei irgendwelchen Staatsbürokratien, in Schulbehörden Mitspracherecht haben. Das darf doch gar nicht sein, fühlen sich beleidigt und jetzt gründen sie selber eine Kirche, weil sie sagen, wenn wir eine Kirche gründen, dürfen wir ja eigentlich auch mitreden. Und jetzt gründen die Vereine, was weiß ich, und jetzt passiert genau etwas Ähnliches. Sie engagieren sich nun, dass sie als Kirche anerkannt werden. Dass sie das in Anführungszeichen meinen, kann man ja glauben, aber schon in dem Augenblick, wo sie Vereine gründen, schon in dem Augenblick, wo sie Satzungen festlegen und schon in dem Augenblick, wo sie sich ins Gespräch bringen und sagen, wir wollen also beispielsweise, ich habe das irgendwann mal gelesen, sie wollten irgendwie auf dem Straßenschild genannt werden als ein, auf dem Straßeneingangsschild wollten sie genannt, Ortseingangsschild wollten sie genannt werden als die Kirche als die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, das zu bestimmten Zeitpunkten sonntags seine Gottesdienste abhält oder so etwas. Wenn die genannt werden dürfen, dann wir auch. Das mag zwar alles Spaß und ulkig sein, bla bla bla, aber spätestens dann, wenn sie eben dann doch Gerichtsprozesse führen, ja, dann ist das eben, ja, kein Spaß mehr. Ja, dann, ne, das ist, und das ist dann eben nicht ausgeschlossen. War das nicht so, dass in Schweden es so war, dass die Piratenpartei dort in Schweden, wie war das, damals hieß es nicht so, dass die Piratenpartei anerkannt worden ist als Kirche
in Schweden? Ich glaub, ja, es gab mal so, also ich weiß, dass es, also ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es auch in Österreich zumindest jemandem mal gelungen ist, zu sagen, pass mal auf, also ich bin jetzt hier Mitglied dieser Glaubensrichtung und die müssen ja so ein Spaghetti-Sieb auf den Kopf tragen. Und mit diesem Sieb auf dem Kopf hat er sich ein Passfoto machen und hat es dann irgendwie hinbekommen, sozusagen das in seinen echten offiziellen Pass reinbasteln zu lassen. Und da bin ich der Meinung, dass es Österreich gewesen ist. Das hat mich nämlich noch so gewundert, weil ich sag mal so, in Skandinavien, da ist die Bevölkerungsdichte so gering, ja. Gehen sich aus dem Weg, da ist das, also denen ist das wahrscheinlich egal, ne? Die sagen, mein Gott, dann mach halt. Ne? Also währenddessen in Österreich ist es ja schon ein bisschen anders. Und der hat es irgendwie hingekriegt, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Also genau, und die Regel war sozusagen, der hat, also es, es war wieder eben so ein Bedienen von Strukturen, also sozusagen Glaubhaftmachung anhand von Dokumenten und so weiter. Ja, ja, wir machen das jetzt hier und das ist eben kein Spaß, sondern wir nehmen das tatsächlich ernst und deswegen muss das jetzt hier so sein. So.
Ja, aber da passiert etwas Ähnliches. Vor allem wichtig ist, dass solche Sachen immer dann sozusagen an Fahrt gewinnen oder dass da irgendwie dass die Sache eskaliert, wenn da Beleidigungen ins Spiel kommen. Ja? Mhm. Nämlich in dem Augenblick, wo Beleidigungen, wo von außen irgendwer anfängt, nun die Leute zu beleidigen. Ihr seid doch gar keine wahre Kirche, wenn sowas kommt. Wie könnt ihr denn so blöd sein, zu glauben, dass ihr keine wahre Kirche seid? Wenn so etwas passiert, dann stellen die sich ganz stramm hin und sagen, doch, wir sind wohl eine richtige Kirche. Ne? Und jetzt kann man immer noch tausendmal behaupten, es seien noch Anführungszeichen im Spiel, das ist irgendwann nicht mehr relevant. Die radieren sich sozusagen automatisch aus, einfach deshalb, weil sich dann diese Kommunikation an Organisation orientiert. Und dann fallen die Anführungszeichen weg. Oder sie werden marginal oder sie werden einfach nicht mehr wichtig, weil eben andere Dinge dann sich in den Vordergrund stellen, nämlich organisationale Probleme. Ne? Denn wenn die da beispielsweise anfangen, Gottesdienste durchzuführen, und wenn sie das tun, weil sie sagen, wir gegenüber einem Gericht plausibel machen müssen, dass sie denn auch ihren Glauben irgendwie ausüben, ja, dann müssen sie diese Gottesdienste auch organisieren. Ja, dann können die ja tausendmal Spaß dabei haben, aber diese Art von Organisation ist dann keine andere Anstrengung, als die jeder andere Karnevalsverein auch betreibt, nämlich, das ist anstrengend, auch dann, wenn sie dann da lachen wollen. Aber dann wird eben auch nur das Gelächter wieder organisiert. Deshalb wirkt ja auf uns diese ganze Karneval und so dumm, eben weil das nämlich alles organisiert ist. Und das ist mit solchen Versuchen auch. Da die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, die fangen eigentlich nur an, ihren Spaß zu organisieren. Und dann ist die Organisation genauso anstrengend. Und vor allen Dingen, irgendwann kommen ja auch Kosten hinzu. Das kommt ja auch noch dazu. Und es gibt noch eine zweite Sache, wodurch diese Sache idiotisch wird. Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. Da wird dann einfach in so einem Wikipedia-Artikel geschrieben, es wird behauptet, sie hätten 30 Millionen Mitglieder weltweit. Das Interessante ist ja, dass es ja erkennbar Quatsch ist, aber trotzdem wird das einfach so geschrieben. Weil nämlich, wenn man das einfach so schreibt, kann man nämlich darüber jetzt wieder reden. Ne? Also nämlich entweder, ob man das glauben will oder nicht, das ist aber die völlig interessante Frage, schon allein, dass es erwähnt wird. Nämlich auf diese Weise ist dann wiederum etwas, worüber man reden kann. Und dann zeitigt die Kommunikation ihre Folgewirkungen im Sinne von, ja, wenn man das so sagen kann, dann kommen nämlich die einen sagen, ja, es stimmt, wir haben 30 Millionen Mitglieder weltweit. Und dann kommt der Nächste und sagt, stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Und das ist so, also, ne, das ist genau dieser Einwand, ne, oder dieser Einwand, der ist noch bescheuerter eigentlich als diese Behauptung. Aber ja. Egal, ob es bescheuert ist, die Kommunikation funktioniert dann. Und die ist dann genauso real wie alles andere.
Aber ich überlege gerade, weil du gesagt hast, diese, also mit der Organisationswerdung fallen die Anführungszeichen weg. Ist es nicht geradezu einer, also sozusagen, man kann. Also sozusagen, was ich mir jetzt gerade so überlege, eine Organisation kann man nicht, also es gibt nicht so eine Art Schrödingers Organisation, also sozusagen Spaß und Nicht-Spaß zugleich, sondern sie kann nur im Ernst betrieben werden.
Genau, du kannst
damit sie sozusagen stabil ist, muss sie ernsthaft betrieben werden, ansonsten geht's nicht.
Genau, richtig.
Deswegen, und das ist sozusagen der Grund, weshalb dann diese Anführungszeichen wegfallen.
Ganz genau. Das ist genau das, was du dann damals erlebt hast. Ne? Er fängt nämlich an zu organisieren. Und in dem Augenblick, noch interessanter war es, als da hatte dieser Harpe Kerkeling eine Bremse gebaut. Da hatte er doch diesen Horst Schlemmer-Figur erfunden. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Und dann hat er doch so einen Film gemacht, Ich kandidiere. Und dann hat er doch eine Pressekonferenz durchgeführt, wo er als Horst Schlemmer verkleidet diesen Film präsentiert. Und dann haben die Journalisten den ganz selbstverständlich, also es war erkennbar eine Inszenierung natürlich, es war ja erkennbar, es ist der Harpe Kerkeling und der spielt eine Rolle, nämlich diesen Horst Schlemmer, aber die Journalisten fingen nun an, dem ernsthafte Fragen zu, die haben den also mit Herr Schlemmer angesprochen und haben dem Fragen gestellt, gleich so, als hätte er die Absicht
tatsächlich. Das würde er es wirklich machen, genau.
Und als ich das damals in der Zeitung gelesen hatte, da habe ich gedacht, Boah, was wäre wohl, wenn der wirklich anfangen würde, nicht nur einen Film zu präsentieren, sondern wenn der wirklich anfangen würde, dann in Verkleidung so eine Partei zu organisieren? Wahrscheinlich könnte es ihm sogar gelingen.
Ja, genau. Also das ist ja eben das, was ich vorhin so meinte. Also wie weit lässt sich sowas treiben? Also wie weit lässt sich sowas treiben?
Ja, wie
Wahrscheinlich
weit?
tatsächlich bis zum Schluss. Also man könnte ihn das.
Bis zum Schluss, was wäre der Schluss? Das kannst du genau in Amerika sehen. Donald Trump. Donald Trump ist nichts anderes als genau einer, also ein Fernsehfuzzi. Stell dir vor, Donald Trump ist in Amerika so ein Typ wie in Deutschland Dieter Bohlen oder so. Der ist vielleicht nicht ganz so reich, aber genauso, aber ungefähr genauso so vom Kaliber her. Selber von Dieter Bohlen würde anfangen, eine Partei für sich zu organisieren und würde in Deutschland Bundeskanzler werden. Genauso hat das in Amerika passiert. Ist das in Amerika? Nämlich durch eine völlige, da hat sich dieses massenmediale System sozusagen wie so ein Borderline-Syndrom ausgebildet. Es ist so ein Borderline-Syndrom ausgebildet, das nämlich alles fallen lässt, was noch an Haltbarkeit oder an Vorbehalten zur Garantie von Haltbarkeiten vorgetragen wird, will einfach fallen lassen, sagen. Und jetzt erzählt er nur noch irgendeinen Scheiß. Es ist ja völlig egal, was ich erzähle. Es kommt nur noch darauf an, dass es passiert. Egal, was ich rede, egal, was ihr wollt. Und vor allen Dingen die Leute kapieren das ja auch. Es ist ja, aus diesem Grunde wird er ja auch gewählt. Er wird ja nicht nur deshalb gewählt, weil der so klug ist, sondern er wird gewählt, weil er so dumm ist.
Ja, und was sich aber beobachten lässt, dass das Ganze drumherum, also dieses ganze Räderwerk sozusagen, das läuft ja trotzdem weiter, vollkommen unbeeindruckt.
Das
Also
läuft völlig, genau.
mit Randnotiz natürlich, also so einen gewissen, sage ich mal, oberflächlichen Einfluss, der lässt sich jetzt tatsächlich nicht bestreiten. Aber der ganze Unterbau, sage ich mal, so dieses Räderwerk eben, das läuft weiter und
Genau.
zack, mein Gott, dann ist es jetzt eben so und es geht auch wieder vorbei.
Ganz genau.
Und also das ist doch eigentlich auch wieder so eine, letztendlich wieder so eine Leistungsfähigkeit von eben Organisationen. Auf der einen Seite ist das, sage ich mal, das, was wir so als Starrheit beobachten und sagen, also es ist ja unveränderlich und total konstant. Auf der anderen Seite ist es ja in dem Fall zumindest meine. Ja gut, die Frage ist es schädlich, aber es lässt sich eben beobachten, es wirkt ja trotz, also diese Unbeeindruckbarkeit, die hat ja sozusagen auch zwei Seiten, ne? Also darauf will ich ja bloß hinaus, ne? Also das ist diese Unzerstörbarkeit hat ja auch manchmal was für sich. Ist ja nicht nur, dass sie irgendwas verhindert, ja gut, sie verhindert, also sie ist auch zu was Nütze. Man weiß wozu, aber in dem Fall bleibt du sozusagen, kannst du ja das Kasperle ins Regierungsamt stecken und dann irgendwie nochmal im Fernsehen zeigen, aber das Land an sich funktioniert trotzdem. Also es
Ja,
bleibt weiterhin Strom und so weiter. Ne? Also,
genau. Ja, und die Wurst kriegst du auch aufs Dorf, Butterbrot,
genau.
ganz genau.
Es gibt eine interessante Geschichte, ich weiß gar nicht, wo ich die mal gelesen habe. Also das war zur Zeit, also musst du dir vorstellen, also sozusagen Sowjetunion. Und jemand wird vom KGB in ein Gefängnis eingeschleust mit dem Auftrag, also pass auf, du gehst jetzt ins Gefängnis und beobachtest jetzt also Person A, ne? Und nach einer gewissen Zeit holen wir dich dann raus, ne? So, und damit du dem nahe kommen kannst, müssen wir dich jetzt hier zu was, also wir müssen so tun, als wenn du jetzt jemanden umgebracht hast, ne? Also du kommst ja nicht mehr raus, ne? Und jetzt passiert jetzt aber was Dummes. Jetzt geht aber die Sowjetunion unter. Und mit der Sowjetunion auch die Akten. Und jetzt kann er natürlich sagen, pass mal auf, also ist ja alles bloß Theater, ne? Und kommt nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist das, was dem Sonneborn passiert. Das sozusagen sein Rettungsding oder sozusagen es gibt niemanden mehr, der ihm glaubt, das ist ja alles nur geschauspielert. Oder?
Naja, sicher, kann ihm, also selbst wenn er es behaupten würde, also selbst wenn er es glauben würde, es ändert es eben dann nichts
Genau,
mehr.
also er muss drinnen bleiben.
Genau, also es ändert dann einfach nichts mehr. So. Also das ist ja, und das ist eben genau das, was ich vorhin zunächst meinte. Das hat schicksalhafte Folgen dann. Ja, wenn du dann verwickelt, verstrickt bist, ja, dann bist du es eben auch. So.
Ja, und was mich nochmal interessiert, es gibt ja auch solche, wie sagt man das? Also es gibt so sag ich mal, so Entwicklungen, die dann irgendwie als Irrweg erkannt werden und dann sagt man, also pass mal auf, das brauchen wir jetzt nicht nochmal probieren, ne? Das führt zu nichts, das führt uns nicht weiter, das führt in eine Sackgasse. Aber hier scheint es ja so zu sein, dass diese, sag ich mal, dieses Spaghetti-Monster oder dieses flache Erdezeug oder sowas, dass das nicht als Irrweg markiert werden kann durch irgendwas, sondern ja, das ist ja auch so ein interessantes Phänomen. Also
das ist ja genauso ein Irrweg wie bei Loriot, dieser Sketch, ne? dieser Filmausschnitt, ne? Wo diese Vereinssitzung da erzählt wird, ne? Die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken. Ne? Das ist nämlich tatsächlich, das sind ja nur Platzhalter für, nämlich dieses, die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken ist nur ein Platzhalter für das, was in diesen Feierabendvereinen ohnehin geschieht. So. Und dann ist tatsächlich egal, worüber sie reden. Weil nämlich sie mögen dann über Karneval oder sie mögen über Taubenzüchter, Taubenzucht sprechen oder sie mögen über, weiß ich nicht, unser Dorf soll schöner werden oder was auch immer sie da reden, aber die Strukturen und die Verhaltensweisen und die Regeln und wie man dann sagen könnte, die Dispositive, das ist jedes Mal dasselbe. Das Dispositiv wird dadurch nicht geändert.
Ich hab noch eine anekdotische, Erinnerung, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich hab ja jetzt regelmäßig freitags frei, also eigentlich immer. Ne? Und habe ich herausgefunden, dass in, sagen wir, fußläufiger Entfernung ist nicht nur das Landgericht, sondern auch das Amtsgericht. Ja? Da finden so Zivilprozesse statt. Und das gucke ich manchmal so, was wird denn freitags so verhandelt, ja? Und dann gehe ich zum Gericht und gucke mir das halt an. Und das Interessante ist, das ist mir schon x-mal aufgefallen, dass sich so eine Gerichtsverhandlung lässt sich tatsächlich als Theaterstück auffassen. Mhm. Also man merkt schon, also am Anfang ist so ein bisschen Vorgeplänkel und dann wird nochmal so ein bisschen engagiert, sozusagen irgendwas vorgetragen und dann erkennt man schon, alles klar, jetzt so. Und dann merkst du nach einer gewissen Zeit, wo dann, was weiß ich, es geht jetzt auf Nachmittag zu, die Leute wollen nach Hause, wo dann auch der Richter, der das Ganze dann in der Hand hat, der dann, also merkst du dann schon, wie seine Worte dann so sind, dass er sagt, also komm Leute, wir müssen jetzt mal so ein bisschen zum Ende hinkommen, wo sozusagen das irgendwie so eine Art Theateraufführung eigentlich gleicht. Also es hat genauso eine Dramaturgie. Also das sozusagen am Anfang wird so ein bisschen, werden die Motive dargestellt, zack, zack, also wer macht was und gerade in diesen Zivilprozessen, da ist ja viel, also da ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, also ist jetzt vielleicht, also da geht es auch um was, aber das ist ja, da wird es ja richtig mit Rede und Gegenrede und so weiter und dann noch dieses und jenes. Und dann kann man aber, der Richter sozusagen, der hat das ja alles schon tausendmal erlebt und der kann sich dann eben total auf diese Inszenierung da stürzen. Und jetzt halt kann man ja sich auch überlegen und sagen, naja gut, also alles, was wir so um uns herum als, man kann es ja auch so auffassen, alles, was wir so als Organisation und sozusagen, also das macht man so, ne, das könnte ja theoretisch auch ein Theaterstück sein. Mhm. Ne? Also dass man nicht die Ernsthaftigkeit als Grundzustand annimmt, sondern der sozusagen die Grundhaltung der Teilnehmer ist eigentlich sozusagen, wir spielen das ernsthaft. Ne? Also wie komme ich da drauf, wenn man jetzt beliebige Kollegen fragt, ne? So nach dem Motto, also warum bist du eigentlich hier? Ne? Dann kriegst du erstmal gar keine so eine richtige Antwort. Ne? Also die wenigsten würden jetzt, sind schon viele gerne auf Arbeit, ne? Aber sie können sich auch vorstellen, nicht auf Arbeit zu gehen, ne? Gehen aber jeden Tag wieder hin und machen da irgendwas, ne? Von dem sie vielleicht auch gar nicht überzeugt sind. Und jetzt stelle ich mir das so vor, das könnte ja auch sein, dass dieses, dass das wie so eine Art, sozusagen, wie soll ich sagen, also ich täusche vor, das ernsthaft zu machen, damit ich hier nicht auffalle oder aus irgendwelchen komischen Gründen, die jetzt uns unbekannt sind, ne? Und das ist ja auch ein interessanter Gedanke, dass man einfach mal nicht dran denkt und sagt, nee, das ist jetzt ernst gemeint, sondern man sagt, nee, die in Wirklichkeit meinen das gar nicht ernst, sie tun bloß so. Und sie können aber nicht sagen, dass sie es nicht ernst meinen. Mhm. Und alle Welt glaubt, dass das sozusagen, und das ist ja genau das, was ich auch in diesen, und jetzt schließt sich da, was in diesem Spaghetti-Monster-Zeug zum Beispiel vorkommt, ne? Da kann, sie können nicht mehr sagen, weil sie ja drin sind, sie müssen ja diese Illusion aufrechterhalten, sie müssen das Theaterstück nochmal weiterspielen. Sie müssen ja so tun, als wenn sie wirklich eine Kirche sind. Und da wirklich jetzt ernsthaft. Und das ist ja das, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit Theaterleuten unterhalten würde, ne? Da würde ja jedes, das hat mich immer so gewundert, weil immer das, es ist immer mal so die Rede vom Ende des Stadttheaters und, oder vom Ende so weiter. Ne? Und dann ist mir klar geworden, sag ich mal, vor kurzer Zeit, na klar, wenn man mit der Vorstellung hingeht, dass das eh alles um dich rum sowieso gespielt ist, dann ist es vollkommen sinnlos, noch irgendein Stadttheater zu betreiben. Es ist vollkommen sinnlos. Mhm. Weil du das, also du würdest ja nur noch mal das wiederholen, was eh um dich rum ist. Mhm. Also.
Ja.
Und seitdem ich das so betrachte, ne, muss ich sagen, laufe ich viel entspannter durch die Welt. Man regt sich nicht mehr über diese Amtsleute auf und so weiter, weil du sagst, ah, alles klar, das ist jetzt hier, also ich verstehe schon, ne, du sagst es jetzt hier, weil das irgendwie in deinem Text drin steht, aber in Wirklichkeit ist das, empfindest du das genauso schwachsinnig wie ich jetzt. Ne? Und ich glaube, das ist, und so könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch eine Möglichkeit ist, sozusagen diese Verschwörungstheorien und so weiter, die bedienen ja genau das, die drehen das ja dann um, ne? Die sagen, die behaupten ja dann wirklich, also sozusagen, dass es Schwachsinn ist. Mhm. Ist ja offensichtlich, ne?
Lass uns doch gleich weiterreden über Verschwörungstheorie, das ist noch ein interessanter Punkt. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen, ich muss mal eben ein Örtchen aufsuchen, aber lass uns gleich nochmal zum Thema Verschwörungstheorien was sagen.
Na klar.
Also nur mal so 3 Minuten oder so.
Ja.
Hallo? Hallo, hallo?
Ja, da sind wir wieder. Ja. Genau, Verschwörungstheorien.
Ja, Verschwörungstheorien. Ich meine, das ist, man kommt ganz schnell. Das ist ja das Interessante, nicht wahr? Dass diese Verschwörungstheorien, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Und das hört eigentlich nie auf. Also das Interessante ist ja, dass man die gar nicht aufklären kann. Also alle Versuche, das aufzuklären, führen ja nur dazu, dass sie weitergetrieben werden.
Ja, genau, aber ist es nicht, das ist doch genau das Gleiche, was der Galileo da, also was dem Galileo passiert ist, ne? Also er hat sozusagen eine Lawine losgetreten, die 400 Jahre andauerte, ne?
Nee,
Also
das kann man so nicht sagen. Nee, das glaub nicht, das kann man so nicht sagen. Nee, also das sind die schon sehr verschieden, die Bedingungen.
weil die Verschwörungstheorie, also eine richtige, echte, sage ich mal, gut, vielleicht sogar gute Verschwörungstheorie, die kann doch, also die beleuchten doch immer etwas, was unerklärlich ist auf den ersten Blick.
Ja, nee, nein, das ist eigentlich gar nicht so, sondern ich glaube, Verschwörungstheorie zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass sie, also die zeichnen sich dadurch aus, dass sie versuchen, etwas zu erklären, etwas sehr Unwahrscheinliches zu erklären. Und Verschwörungstheorie besteht eigentlich immer darin, dass wenn die Frage aufkommt, wie kann das denn eigentlich sein, dass wenn das so logisch wäre, wie du sagst, oder so plausibel wäre, wie du sagst, oder so offensichtlich ist, wie du sagst, wenn das so wäre, warum kapieren das die anderen nicht? Oder warum wissen das die Leute? Warum weißt du das? Warum wissen das die anderen nicht? Und dann die Verschwörungstheorie rastet erst in dem Augenblick ein, wo sie sagt, das wissen die nicht, weil dieses Wissen, dieses Nichtwissen auch organisiert ist. Das heißt, also da wird Information unterdrückt. Das ist eigentlich Verschwörungstheorie. Also Verschwörungstheorie ist nicht eigentlich nur irgendwie eine seltsame Erklärung zu finden, sondern in dem Augenblick, wo die Verschwörungstheorie sich selbst erklären muss.
Ja, genau,
Dann
also
kommt sie immer dazu, dass sie sagt, ja, das wird unterdrückt. Ne? Also das heißt etwas, das sie dann nicht beweisen kann. Ne? Die Verschwörungstheoretiker beweisen ja alles Mögliche, die haben ja so eine, die haben ja so ein Beweisfimmel. Aber am Ende ihres Lateins, wenn sie am Ende ihres Lateins sind, behaupten sie dann etwas eben, das sie dann einfach nicht beweisen können und dann einfach nur sagen, ja, das Nichtwissen oder das Informationsdefizit, das ist auch organisiert. Und das macht die Verschwörungstheorie aus. Und das ist eigentlich, und dann gibt es auch, und erst dann, und dann ist auch das, warum ist es dann egal, was eigentlich erzählt wird. Deshalb können Verschwörungstheorien tatsächlich auch schon auf sehr, auf einem Level funktionieren, wo es eigentlich um wenig brisante Dinge geht oder so, weil man es nicht für möglich hält, dass sozusagen dieses Nichtwissen auch nur ein soziales Ergebnis, also ein sozial produziertes Ergebnis ist. Stattdessen wird behauptet, also damit eben auch ein zufälliges Ergebnis. Stattdessen wird behauptet, es sei organisiert. Es sei sozusagen mit Bedacht hergestellt, dieses Nichtwissen. Oder es sei mit Planung, es sei mit Konzept, es sei mit Methoden hergestellt.
Aber bei diesen, also wenn man jetzt mal die Verschwörungstheorie, was weiß ich, mit dem 11. September oder sowas, oder was ist diese? Also es gibt ja eine Reihe von, und die fangen doch irgendwie an, so nach dem Motto, ich habe gesehen, irgendwie, das ist ja komisch hier so. Und dann verästelt sich das ja immer weiter und dann wird das nochmal sozusagen, also ich stelle mir das so vor wie Wasser, ja, das gerät dann auf irgendwelche komischen Wege und durchdringt das dann alles. Also es kommt ja überall hin, ne? Also wenn es einmal ausgeschüttet ist. Und da gebe ich dir recht, und dann an einem bestimmten Punkt endet das dann immer, da stimmt das endet dann immer, dass man sagt, naja, hier bin ich dann abgeschnitten von weiterer Erkenntnis, damit es nicht rauskommt. Das muss
Genau.
so sein, damit es nicht rauskommt.
Genau.
Ne?
Also
Also
ich
es
habe
ist
das,
mir.
genau. Du kannst das, genau. Du kannst das sehen schön an diesen Chemtrails-Sachen. Also, wenn man sich damit befasst, wenn du dir diese Chemtrail-Leute, die gucken sich Fotos an. Also, die betreiben das, was man in der Wissenschaft Kritik nennt. Und zwar Quellenkritik. Also, das heißt, die prüfen ganz, heißt ja genau prüfen. Also, das heißt, sie machen Fotografien, sie machen von Flugzeugen, sie machen Fotografien von diesem Strahl, der da rauskommt. Wie heißt es? Kondensstreifen? So. Und was sie nun machen, das machen sie mit sehr viel Fleiß und sehr viel Intelligenz. Sie fragen sich, was kann man da sehen? Und dann prüfen sie die Antworten, die von irgendwelchen Fachleuten gegeben werden. Warum die sich so verwirbeln, diese Kondensstreifen, warum die, weiß ich nicht, erst hinter dem Flugzeug anfangen. Und dann prüfen sie diese Antworten und dann stellen sie immer Ungereimtheiten fest. Das ist normal. Das ist tatsächlich, du findest, sobald du nur streng genug prüfst, wirst du, egal was du prüfst, ob du, nehmen wir mal an, du würdest deinen eigenen Alltag auf so quellenkritisch prüfen lassen. Also warum tust du dies zu diesem Zeitpunkt? Und dann, du wirst gefragt und dann sollst du Antworten geben, dann werden deine Antworten wiederum daran geprüft, was du dann tust. Dann wirst du kaum irgendetwas sagen können, das plausibel ist. Weil nämlich das alles prüfbar ist und damit alles bezweifelbar ist. Also da funktioniert ja dieses Prinzip, dass, also stell dir vor, du solltest über deinen eigenen Alltag Auskunft geben und du solltest mal erklären, warum du dich so und so verhältst. Weil im Prinzip alles, was du dann äußerst, kann gegen dich verwendet werden. Und dann bleibt nichts übrig an Haltbarkeit. Aber das ist noch nicht, das ist noch nicht die Verschwörungstheorie, sondern das ist etwas, das tatsächlich gelingt. Also du kennst diese scherzhafte Formulierung, wann ist ein Mensch krank? Krank ist ein Mensch, gesund ist ein Mensch nur solange er nicht gründlich genug untersucht wurde. So. Je gründlicher ein Arzt sucht, umso wahrscheinlicher wird es dann eben doch, dass er irgendwelche Defizite findet. Und genau so ist das mit dieser Betrachtung von Fotos oder von Quellen und Aussagen und Logik und Widersprüche auch. Du wirst, je gründlicher du prüfst, nur Widersprüche finden, nur Ungereimtheiten finden und so weiter. Und da bleibt also sozusagen, da bleibt nichts übrig, das wirklich letztendlich plausibel wäre, das sich letztendlich überzeugen könnte, wenn du nur genug Zweifel äußerst. Und Zweifel heißt ja eigentlich weitere Bedingungen ins Gespräch bringen und durch die sich Betrachtungsweisen ergeben. Und dann auf einmal wirbeln alle Betrachtungsweisen durcheinander und dann so. Aber das ist zunächst etwas sehr Normales. Sondern die Chemtrail-Verschwörungstheorie fängt nicht dann an, weil sie Ungereimtheiten feststellen, denn das kannst du jederzeit feststellen, sondern dann kommen sie irgendwann nicht weiter und jetzt sagen sie, jetzt möchten wir die Dinge mal aber aufgeklärt haben, diese vielen Ungereimtheiten, und jetzt fordern sie vom Bundesumweltamt, es möge Auskunft geben. Dann schreiben sie Briefe, dann kriegen sie keine Antwort und dann sagen sie, genau das, wird das ist der Beweis, weil wir keine Antwort kriegen, ist das der Beweis, dass sie was zu verheimlichen haben. Ja? So. Genau. Und das ist jetzt erst die Verschwörungstheorie. So, und dann wird nämlich behauptet, sie haben was zu verheimlichen. Und erst jetzt, also nicht etwa die Wahrnehmungskritik, so könnte man das nennen, ne? Also nicht die Wahrnehmung oder die Prüfung von logischen Zusammenhängen, also die logische Konsistenzprüfung, so sagen wir es mal, ne? Die ist doch, das ist, sondern das ist ein lustiges Hobby, das man betreiben kann. Sondern erst in dem Augenblick, wo die Antwort ausbleibt, also sozusagen die Erklärung und jetzt kommt die Verschwörungstheorie zur Welt. Die verheimlichen das mit Absicht. Dass sie einfach keine Antwort geben können, weil sie es auch nicht wissen, gestattet man ihnen dann nicht.
Aber das ist ja interessant, ne? Also da wird ja sozusagen dann tatsächlich wie so eine Art Allmacht oder sowas, ne, anerkannt.
Ganz genau.
Von irgendwelchen Stellen, sage ich jetzt mal, ne? Also ganz ist ja.
Und deshalb wirken die ja auch so, deshalb wirken Verschwörungstheorien ja auch so bescheuert, weil du sagst, weil die etwas unterstellen, was empirisch jede Wahrscheinlichkeit übersteigt, nämlich genau, dass das irgendeine allmächtige Instanz wäre, die da irgendetwas ganz doll im Griff hat, ne?
Ja, genau. Das ist, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem, also, ja gut, also so eine Verschwörungstheorie, deswegen ist sie ja auch, sag ich mal, interessant, weil sie ja solange man sich auf dieser, sozusagen mit diesen Zweifeln da beschäftigt und so weiter, ist das ja alles okay. Also ich habe mal eine ganze Weile, als es mit dem NSU, da gab es irgendwo so einen Blog, das war von irgend so ein Nazis, ist das betrieben worden, und die hatten also vorgeblich echte Akten und da konnte man eben nachlesen, wie so ein BKA eben arbeitet und so weiter. Das hat mich mal so interessiert, wie ist das eigentlich? Und das hat genauso funktioniert. Also jetzt, wo ich das, also das sozusagen, das hat dann immer irgendwelche Dinge da, was weiß ich, in den Akten sozusagen, das sind ja auch mehrere tausend Blatt dann gewesen und so weiter, wo man schon gar keinen Überblick mehr haben konnte. Aber die haben da eben auch solche Ungereimtheiten festgestellt. Und dann ging es ja immer um die Frage, also wenn man sowas feststellt, dann ist ja sofort die Frage, wem nützt das, warum ist das so und so weiter. Und das stimmt, da ging das dann immer so nach dem Motto, ja, das ist eben so dieses Allmächtige. Und ich glaube, dann wird es nämlich auch, sage ich mal, ziemlich schnell sehr wolkig, weil das ja dann auch wiederum nur so ein Vehikel ist, du sollst halt unterdrückt werden und so weiter. Also das ist ja dann immer, wo es sozusagen dann kippt, ne? Also aus einem spielerischen Interesse, wir durchforsten jetzt mal diese komischen NSU-Akten, die wir für echt halten und machen da jetzt irgendwas, dreht sich das ja näher um und sozusagen da wirst du sowieso reingezogen, ne? Also das merkt man dann auch so, ne? Das ist ja dann, wo man dann sagt, ja stimmt, also hier wird was verheimlicht und sozusagen Und auf der anderen Seite wird sozusagen das, was man eigentlich verhindern will, nämlich sozusagen die Allmacht von irgendwelchen komischen Stellen, wird dann aber trotzdem ja dadurch eigentlich erst ermöglicht, ne, indem man diese Allmacht anerkennt. Ne? Also es ist ja, das ist aber dann tatsächlich echt eine Glaubensfrage, weil in dem Moment, wo du nicht mehr an die Allmacht glaubst, ist sie auch weg. Ne? Also gibt ja nur ganz wenige Sachen, die also tatsächlich unausweichlich eigentlich sind. Ne? Und jetzt wäre es aber ja interessant, und ich glaube, das ist dem Lech passiert, dass er sozusagen hingeht. Also jetzt könnte man ja hingehen und sagen, naja gut, Verschwörungstheorie, ich nehme das mal insofern ernst, dass ich da wirklich mal so nach dem Motto, das sind ja interessante Punkte, die ihr da sozusagen in ihrer Quellenkritik vielleicht auch zutage fördern, ne, wo man sagt, ja stimmt, daran haben wir jetzt gar nicht gedacht. Ne, gut, bei dieser Kugelförmigkeit ist es vielleicht nicht mehr zu erwarten, dass da noch irgendwas Revolutionäres rauskommt. Aber das ist ja immer so, wo ich sage, also deswegen ist es ja vielleicht auch für einen echten Wissenschaftler, also der das sozusagen professionell betreibt, interessant, solchen Verschwörungstheorien zu folgen. Oder ja, es ist eigentlich, weil sie ja sozusagen immer so auf so Lücken, Erklärungslücken eigentlich hinweisen. Abseits dessen, dass sie dann irgendwann mal sozusagen, wo es dann komisch wird, aber die haben ja, sag ich mal, so einen rationalen und leicht nachvollziehbaren Kern.
Verschwörungstheorien.
Ja. Deswegen müssten sie eigentlich auch für die echte Wissenschaft interessant sein.
Naja, also in gewisser Weise parodieren sie ja auch die echte Wissenschaft. Das ist ja das Hübsche an dieser Präastronautik und sowas. Mhm. Das Hübsche daran ist ja, dass es eigentlich eine Wissenschaftsparodie ist, bei der man allerdings nicht weiß, ob das in Anführungszeichen gesetzt ist oder nicht. Deshalb wirkt die ja so obszön eigentlich, ne, diese Präastronautik. Denn würde man mal die Anführungsstriche, würde man mal feststellen können, dass könnte man die Anführungszeichen, in die das gesetzt ist, mit ernst nehmen, dann könnte man nämlich ganz sachlich darauf reagieren. Im Grunde genommen haben diese Präastronautik ein sehr ernstzunehmendes Anliegen. Das ernstzunehmende Anliegen, die argumentieren nämlich wie ein gewöhnlicher Wissenschaftler, ich gehe von einer Hypothese aus. Und in Bezug auf diese Hypothese betrachte ich das empirische Material. Ne, ich vermute, dass in prähistorischen Zeiten irgendwelche Außerirdischen auf der Erde gelandet sind, die hier die Menschheit gezeugt haben. Das ist eine Vermutung. Das ist zunächst eine Vermutung, die man gar nicht, die entspricht dem wissenschaftlichen Verfahren. So, ne? Aber die Parodie besteht natürlich darin, dass sie nichts finden, das sich ordnen lässt. Also das heißt, die finden nur wirres Zeug. Heraus. Das ist ja der Grund, weshalb man dann feststellt, das muss man nicht ernst nehmen, weil nämlich nur wirres Zeug dabei herauskommt. Deshalb sind diese Schriften von diesem, Däniken beispielsweise, genau. Ne, wenn man das liest, das ist nur wirr. Ne, und das ist natürlich, daraus kannst du sehr zuverlässig schließen, dass das sozusagen nicht haltbar ist. Die interessante Frage ist aber, wenn man das aber in Anführungszeichen setzen könnte oder wenn man sie mutwillig in Anführungszeichen setzen könnte, das habe ich mal gemacht. Ich habe mal Däniken gelesen, vor vielen Jahren habe ich das mal gemacht. Ich habe das mal exzerpiert und habe dann gesagt, ja, das ist eigentlich nur Science Fiction. Ne? Also ich habe sozusagen mir selber die Anführungszeichen hingesetzt. Und habe dann daraufhin das mal studiert und habe ich gedacht, naja, sicher, eigentlich ist es Science Fiction, aber wenn man es als Science Fiction liest, dann ist das eigentlich total interessant und teilweise, davon abgesehen, auch ziemlich witzig, manchmal, dieser Däniken kann teilweise sehr witzig schreiben, aber auch da, wo es nicht witzig ist, da könnte man was Interessantes draus machen. Wie gesagt, wenn man die Anführungszeichen mitliest oder wenn man sie nachträglich hinzufügt. Ja, dann ist das gar nicht dumm. Ja, dann ist das eine schöne literarische Beschäftigung.
Aber eben sozusagen, sie findet auf dem falschen Feld statt. Ne? Also sozusagen die Literatur findet nicht in der Literatur statt, sondern eben da in dem Fall im Bereich der Wissenschaft. Ja?
Naja, das ist eine Parodie von Wissenschaft eigentlich. Ne? Wissenschaft ist das ja nicht.
Ja, also das ist ja die gleiche Kategorie wahrscheinlich wie der Sonneborn da Europaparlament.
Ja.
Genau, also das ist eigentlich das ist sozusagen In dem Sinne kann man eigentlich sagen, dass der ist der Sonneborn auch wieder uninteressant, weil er im Grunde genommen nur denigen nachspielt. Oder?
Naja, nicht ganz, weil dieser Däniker ja nun Geschäftsmann war. Das ist ja nun etwas anderes. Das ist ja der Grund, weshalb man sich darüber so aufregen möchte. Denn wenn er ja, also es geht ja um die Frage der Ernsthaftigkeit. Was will der eigentlich ernsthaft sagen? Man stellt dann sehr schnell fest, also, denn wenn er das ernsthaft sagen würde, denn das Ernsthaftigkeit besteht ja darin, sich nicht mit dem Geschäftskonzept sozusagen nach vorne zu drängeln. Aber das macht er ja. Ohne ein Geschäfts-, ohne ein funktionierendes ohne ein funktionierendes Geschäftskonzept würde er das nicht tun, genauso wie die Bild-Zeitung nicht ohne ein funktionierendes Geschäftskonzept, also ein Geschäftsmodell eben diesen Dreck da verbreiten würde, genauso würden die das auch nicht tun. Deshalb kann man ja das, deshalb ist das nicht ganz zu vergleichen, weil der Sonneborn beispielsweise ja, für den ist, dass das Ganze irgendwie einen kommerziellen Nutzen hat, nur ein hübscher Nebeneffekt. Also das heißt, dass er damit seine Satire verkaufen kann. Ne, das ist ja, das ist bei dem nur ein hübscher Nebeneffekt. Das ist nicht genau das, was er kann und will. Er will nicht nur einfach was verkaufen. Das ist ja der Grund, weshalb der tatsächlich in die Situation kommt, tatsächlich als Politiker auch angesehen zu werden.
Ach so, wenn der Däniken jetzt, nehmen wir mal an, der hätte jetzt ein Institut gegründet oder irgendwie sowas an der Universität, dann wäre
Das muss nicht
das.
unbedingt an einer Universität sein, sondern das muss gar nicht eine Universität sein, sondern es würde völlig reichen, dass er es würde völlig reichen, dass er dass er selbst eine Stiftung organisiert, beispielsweise hätte er selbst eine Stiftung organisiert, die er selber die selber die selber kein Geschäftskonzept betreibt, beispielsweise. Das muss nicht unbedingt eine Universität sein. Nö. Denn mit sowas kommst du an der Universität gar nicht zurecht. Dann könnte man eher erkennen, da geht es eben nicht nur um den massenmedialen Erfolg. Aber dieser Däniken, der wollte immer nur massenmedialen Erfolg haben. Dann hat er nicht irgendwo so einen Freizeitpark organisiert? Gibt es
Das
nicht
kann,
irgendwo.
ja.
Ja,
Ja,
so.
also.
Da ist es dann halt eine Unterhaltungsshow. Also eigentlich war er nur ein Entertainer. Eigentlich ist es nur Entertainment. Oder das Entertainment besteht darin, die Wissenschaft zu parodieren. Und damit hat er dann Erfolg. Bei diesem Sonneborn ist es so, dass er zwar auch Entertainer ist, sicher, aber eben nicht nur. Das ist ja genau das bei dem, dass der auf einmal tatsächlich selber Politiker ist und der das auch nicht mehr abstreiten kann. Und damit eben sich auch auf den Code der Politik einlassen muss, ob ihm das gefällt oder nicht.
Ja, genau, also das Ding, wo er sozusagen drin ist, das ist immun gegen sein, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich sogar danach dazu folgen oder dazu führen, dass das, was er da kritisiert, dann noch umso verstärkter sozusagen irgendwie sozusagen stattfindet. Also sozusagen, das verstärkt sich gegenseitig, ne? Also in dem Maße, wie er da irgendwie Quatsch macht oder sozusagen das eben parodiert, um
Also, wann könnte die Präastronautik, wann könnte, unter welcher, wie könnte man zeigen, dass die Präastronautik also eine Ernsthaftigkeit hätte? Die hätte nämlich dann, wenn die ihre epistemologischen Voraussetzungen mitberücksichtigen würden, dann ja. Also die epistemologische Voraussetzung ist ja die Bedingung der Möglichkeit, dass man das wissen kann. Wie kann man das wissen, was die da behaupten? Wenn die das mit berücksichtigen würden, dann müssen Sie ganz schnell zugeben, würden Sie ganz schnell zugeben, dass alles, was Sie da an Felszeichnungen finden, an Mythen, an Erzählungen, an alles Mögliche, ne? Irgendwo finden die eine Höhlenwand, wo ein Mann mit einem viereckigen Kopf abgebildet ist, und schon sagen Sie, das ist ein Astronaut. Würden Sie die epistemologischen Voraussetzungen mit berücksichtigen, dann würden die nämlich dazu kommen, dass sie tatsächlich nur wirres Zeug herausfinden. Und wenn man das wiederum zugeben könnte, dass es erstmal nur wirres Zeug ist, dann fängt das an, eine ganze Ernsthaftigkeit zu bekommen, weil man dann ja zwar nicht diese Hypothese fallen lassen muss, aber doch zumindest einschränken kann und sagen kann, naja, viel Intelligentes kommt oder viel Haltbares kommt da erstmal nicht bei raus. Dann könnte man anfangen, das ernst zu nehmen, weil du nämlich mit so einer Einsicht oder mit so einem Zugeständnis nicht so gut ein Geschäft betreiben kannst. Denn das Geschäft funktioniert ja nur damit, dass sie sagen, wir wissen hier was ganz Großartiges. dass sich dann bei der Prüfung läuft, wie das Zeug erweist.
Aber, naja, ich bin jetzt.
Würde man die epistemologische Voraussetzung mit reflektieren, dann kämen Sie ja so sagen, ja, so großartig ist das. Würden Sie zu dem Ergebnis kommen, dass es vielleicht so was Großartiges gar nicht ist? Und dann wiederum hätte es eine Ernsthaftigkeit.
Aber da, genau, das ist ja aber genau das, was der Galileo und so weiter da irgendwie gemacht hat, oder? Also der hat ja dann, also unter dem, der hat ja eben genau das mitgedacht, ne? Was diese, oder andersrum gesprochen, wenn Sie jetzt sagen würden, also wir finden jetzt hier nur Bruchstücke, ja, also es lässt sich sozusagen nicht dieses Netz aufbauen oder sowas, dann, aber das, worauf ich jetzt nochmal hin will, ist, es ist ja gar nicht zu unterscheiden, ob das Quatsch ist oder nicht, weil man kann ja immer sagen, dieses Netz, also bezogen auf diese komische Präastronautik, ja, ja, das ist jetzt hier nur vorläufig, weil wir haben ja noch gar nicht 400 Jahre lang dran rumgeforscht. Ne?
Ja, das ist kein Argument. Ja, das ist kein Argument.
Wir wissen einfach noch viel zu wenig und es ist halt alles ganz schwierig und so weiter. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das ist eine ganz einfach durchsichtige rhetorische Ausweichmanöver. Nimm als Vergleichsbeispiel diese Evolutionstheorie. Warum ist die seriös? Weil du nämlich mit jedem Evolutionsbiologen die Beweise, die er, also die geben ja zu, also die sagen ja zunächst, dass die sagen zunächst, man kann Evolution eigentlich nicht beweisen. Das geht eigentlich gar nicht, weil dafür sind die, weil man nicht zuschauen kann. Ne? Man kann das eigentlich nicht beweisen, aber das Einzige, was geht, und das ist ja das, was sie dann machen. Also erstmal, das ist ja schon dieser Satz, dass man das eigentlich gar nicht beweisen kann, ist ja schon ein Zugeständnis, aus dem sich Ernsthaftigkeit ergibt. Und jetzt sagen sie, wir beweisen nicht das Ganze, sondern wir haben nur Indizien, Hinweise, wir haben Funde, wir haben und wir können die beschreiben und die ergeben Ordnungen. Und aus diesen Ordnungen ergibt sich nicht nur etwas, das sich sozusagen wie ein Puzzlespiel ein Ganzes oder etwas Erkennbares ergibt, sondern es ergibt zugleich immer auch Fraglichkeiten. Also das ist ja das Wichtige an der Wissenschaft. Das Wichtigste an der Wissenschaft ist eigentlich immer, dass sie, nachdem sie etwas erkannt hat, dann auch immer sofort erkennt, dass sie etwas nicht erkannt hat. Das ist nämlich, wird nämlich gebraucht, um die nächste Hypothese zu bilden. Und dann erkennt man, dass die Hypothesenbildung selbst wiederum dafür sorgt, dass eine sozusagen erkennbare Ordnung sich präzisiert oder so etwas. Und aus diesem Grunde kannst du einem Evolutionsbiologen die Beweise, von denen er spricht, bezweifeln. Warum? Weil er sich genau dafür wiederum, für dieses Bezweifeln wiederum zur Verfügung stellt. Also mit dem kannst du darüber reden. Der sagt nämlich, ich habe hier nicht die ganz große Wahrheit, die ganz große Wahrheit kenne ich auch nicht. Ich kenne nur die Puzzlestücke, die sich zu einer Ordnung zusammenfügen.
So. Und bei der Astronauten wird das nie der Fall sein, oder?
Genau, richtig. Und die kommen nämlich immer gleich mit der ganz großen Wahrheit, aus der sich keine Ordnung ergibt. Das ist der Grund, weshalb die nie in die Situation kommen könnten. Das hat keine Ernsthaftigkeit. Die Evolutionsbiologie hat eine Ernsthaftigkeit, weil die eben die ganz große Wahrheit eben selber fraglich setzen können. Und dann reden die eben nicht über die ganz große Wahrheit, sondern sie reden über die Details. Und das tun sie dann sehr gründlich. Und das tun die dann sehr, sehr kritisch. Und da kannst du zu einem Professor der Fossilien kannst du sagen, ich bestreite das, ich datiere das anders, dass diese Formen sind anders. Und darüber reden sie ja dann auch ständig. Und deshalb können sie das dann ja auch ordnen, ne, weil sie eben nicht die ganz große Wahrheit an den Anfang stellen. Das ist ja das Verrückte. Das Verrückte ist, sie können die Evolution, also dass Evolution stattfindet, eben deshalb beweisen. Oder es kann sich eine soziale Wissensordnung bilden, die die Evolution beweist, eben weil sie nicht die ganz große Wahrheit sozusagen mit jedem Argument die ganz große Wahrheit in der Welt verbreiten wollen, sondern eben nur Details.
Genau, und dann über den Zeitraum von den 400 Jahren ergibt sich dann eben sozusagen aus der Ferne dann so ein ganzes Bild.
Ja, also zumindest eigentlich ganz stimmiges, aber auch eigentlich ganz unstimmiges Bild. Also genau die Kontingenz des Wissens.
Und das ist doch eigentlich so etwas, was du gerade beschrieben hast, also es gab ja vor Jahren mal so eine ganz, sag ich mal, bedeutsame oder viel, also die hast du sogar tatsächlich bis zu mir geschafft, so eine Stringtheorie mit irgendwelchen Parallelitäten und weiß der Geier, was noch alles, wo es dann irgendwie dann später rausgestellt hat, dass mindestens Teile, wenn nicht sogar das ganze Ding sozusagen irgendwie, naja, also war es nicht ganz, also es war sozusagen falsch eigentlich, ne? Also so und das und aus dem, was du gerade beschrieben hast, deswegen ist es ja auch möglich, dass sie sagen können, siehste, schau, da haben wir uns geirrt. Das könnten ja diese Präastronautiker ja, könnten es ja nicht sagen, ne?
Also schwer, die können nur schwer, weil sie ja auch dann, weil sie ja, das können die nur deshalb schwer machen, weil sie dadurch, dass sie sozusagen immer so eine ganz große Wahrheit an den Anfang stellen, ja, nicht wüssten, was sie denn verlieren würden, wenn sie Irrtum zugeben. Nämlich sie verlieren nämlich nie etwas, weil die ganz große Wahrheit stimmte trotzdem. Das ist ja der Grund. Also sie können Irrtümer zugeben, aber das ist dann genauso egal, wie sie nicht zugeben, weil es geht ja nur, das hat der Däniker ja auch gemacht, er hat irgendwann mal ein Buch geschrieben, habe ich mich geirrt.
Ja, also das geht trotzdem. Also ich habe jetzt gerade überlegt, also wenn man so felsenfest und so weiter, das muss so sein, dann ist das ja dieses, dann macht es eigentlich unmöglich, sich zu irren oder das zuzugeben, dass man sich irrt. Wäre das so ein Physiker, so ein theoretischer Physiker oder sowas, der kann sagen, mein Gott, also da bin ich halt dort gleichungsmäßig falsch abgebogen, habe ich mich manchmal verrechnet.
Aber das passiert meistens gar nicht, sondern in der Wissenschaft passiert ja dann, weil das Ganze ja durch Bürokratie organisiert wird. Und da passiert dann, dass solche Erfahrungen, wie du meinst, ab und zu vorkommen. Aber solche Erfahrungen, also solche Irrtumseingeständnisse, die kommen vor, aber die selber sind auch meistens marginal. Meistens ist es so, dass Irrtümer eigentlich erst durch einen Generationenwechsel herausgefunden werden. Also eigentlich immer erst dadurch, dass eine nachwachsende, dass eine neue Wissenschaftlergeneration in die Bürokratie hineinwächst und die dann sagt, das, was unsere Lehrer erzählt haben, lassen wir nicht mehr gelten. Also meistens ist es über ein 30-Jähriger, also ich glaube so, irgendjemand hat das festgestellt, ich glaube über so 30 Jahre, also nicht ganz. Irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren dauert es immer, bis Irrtümer in der Wissenschaft. Ja, ja, es dauert immer so lange, weil ein Professor ist Beamter auf Lebenszeit und also es werden Erklärungen, die von Professoren aufgestellt werden, werden nie widerlegt. Die werden nie widerlegt, sondern die werden nur durch einen Generationenwechsel aussortiert.
Das heißt, eigentlich müssten sie ja dann auch diese Zeiträume länger werden, wenn die Professoren länger im Amt sind, oder? Also ich meine,
ja, also sie sind es ja, sie kommen ja erst sehr spät, also man wird ja erst sehr spät, weiß ich nicht, manche vielleicht schon mit 40, aber man wird ja doch relativ spät Professor, also in seltenen Fällen mit 30, in manchen Fällen schon mit 40, aber es gibt sogar Fälle, wo man erst mit 50 Professor wird, also dann verschiebt sich das natürlich so zwischen, ja, deshalb kommt man so auf einen Generationenwechsel von ja, ungefähr 20 bis 30 Jahre, also
ne, ungefähr. Das ist interessant, also das sozusagen, das ist ja wirklich interessant, dass dann am Ende sozusagen der Fortschritt in dem beliebigen Wissenschaftsgebiet eben nicht sozusagen so nach dem Motto, also wir machen hier Wissenschaft und wir arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern dass das letztendlich eine biologische Bedingung ist, die schlicht und ergreifend
der Professor. Es ist nicht eine biologische, sondern es ist eine soziologische Bedingung. Die soziologische Bedingung ist der Machtapparat selber, der bestimmte Leute an bestimmte Positionen setzt und sagt, da gehen die nicht mehr weg.
Ja, genau, aber sie scheiden ja dann aus. Also sie sind ja dann nicht dann mehr... Ja. Und in dem Moment, wo sie dort weg sind, also ein Alter erreicht haben typischerweise oder halt biologisch ausfallen, also sprich sterben, das ermöglicht dann, also nur das sozusagen ermöglicht dann.
Ja, also das ist eigentlich gar nicht das Sterben, sondern es ist eigentlich dadurch, eigentlich nur, dass sie dann, wenn sie dann sozusagen in Rente gehen, dass sie dann keine Publikationsmöglichkeiten mehr haben oder nicht mehr so viele haben. Das ist eigentlich das, nicht so sehr der Tod in dem Fall. Es ist, sondern die Publikationsmöglichkeit. Es passiert dann, dass durch den Generationenwechsel dann die nachwachsende Generation die Ressourcen besetzt, die Publikation ermöglicht. Also es ist eigentlich eine Ressourcenbesatzung, finde ich. Es ist eigentlich immer nur ein Wechsel von Ressourcenbesatzungen. Und darüber kann aber die Wissenschaft sich nicht aufklären. Also das heißt, darüber wird, das wird gewusst. Das wird auch in der Physik gewusst. Max Planck hat das geschrieben. Max Planck hat gesagt, es werden keine Theorien widerlegt, sondern die Vertreter von Theorien sterben aus. Der hat das so formuliert. Das wird gewusst, aber das ändert nichts an den Tatsachen, also an den sozialen Tatsachen der Organisation von Wissen, von Wissensproduktion.
Aber kann man dann, könnte man dann theoretisch, also auch man könnte ja ein Experiment machen, man könnte ja sagen, pass mal auf, in dem Moment, also ich beschleunige Fortschritt, indem ich zum Beispiel diese Zyklen einfach beschleunige. Also indem ich jetzt so einen Professor, was weiß ich, den lasse ich jetzt nicht, nehmen wir mal an, 20 Jahre in seinem Amt da, sondern 2 Jahre. Dann müsste ja, theoretisch sich der Fortschritt sozusagen, was früher in 100 Jahren gedauert hat, müsste dann in 10 Jahren möglich sein.
Ach, oder? Das ist solche Spekulationen bringen nicht viel, weil es gibt solche Ideen ja. Das bringt nicht viel und zwar deshalb nicht, weil die Tatsachen, man an den Tatsachen nicht vorbeikommt. Und die Tatsachen ist, dass sich die moderne Gesellschaft ausgedacht hat, Wissensermittlung, also Forschung und Vermittlung, also Lehre, das Ermittlung und Vermittlung von Wissen unter monströse Machtbedingungen zu stellen. Und diese Machtbedingungen kriegst du nicht weg. Und deshalb sind solche Spekulationen, wie du meinst, solche Spekulationen sind, die führen nirgendwo hin.
Ja, genau, das ist ja ein Gedanke.
Wir haben übrigens, und dann sind wir bei einem sehr ernsten Thema, wenn wir mal bei dem Punkt bleiben wollen, hier mit diesem Klimawandel, ist das ein echtes Handicap. Ne? Ich weiß, dass das Klima wandelt sich, seit wann weiß ich das? Seit 35 Jahren. Mhm. Also ich bin 50 Jahre alt, ich habe das damals als 15-, 16-Jähriger, habe ich das erste Mal so mitgekriegt. Und seitdem, und das ist nur meine Erfahrung, tatsächlich weiß man, dass schon seit den 60er Jahren dieser Klimatreibhauseffekt beschrieben worden ist. Seit den 60er Jahren, die ersten Quellen, die ich gefunden habe, reichen zurück in die 50er Jahre. In Amerika schon hat man schon darauf aufmerksam machen können, dass dieser, so. Was ist passiert? Seitdem, Antwort, nichts. Ja? Warum? Weil das moderne Wissenskonzept eben sozusagen meint, man könnte das so herunterbrechen auf Ursache-Wirkung. Und Ursache heißt, man könnte einen unbedingten Anfang setzen. Das ist ja eine Ursache. Mhm. Also eine Ursache ist etwas, wo vorher nichts passiert war. Ne? Also ein Urknall oder so, ne? Da war vorher nichts. Oder ein Urheber, da war vorher nichts. Oder ein Urwald, Urheber, Urmensch, ne? Da war vorher kein Mensch, sondern ein Mensch auf einmal. Also Ur heißt, oder eben eine Sache, die keine Vorsache hatte, also eine Ursache ist. Und dann behauptet man, wenn man das auf Ursache und Wirkung zurechnen kann, dann müsste man die Ursache aus der Welt schaffen und dann ginge es.
Ja, genau, das ist ja
diese. Das stimmt natürlich nicht, weil die Ursache selber nur eine Fiktion ist. Die Ursache selber ist eine. Das, was übrigens auch erkenntnistheoretisch nicht bestritten wird, auch von Physikern nicht, dass die Ursache eigentlich nur eine Fiktion ist, weil man ja eben sehr wohl sowohl logisch als auch erfahrungsmäßig nach Vorbedingungen fragen kann, was ja auch ständig geschieht. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir von einem Klimawandel sprechen, dann wird nun gesagt, die Ursache sei der Mensch. Also die Ursache sei eine Fiktion, allenfalls geeignet, um weitere, wenn man annimmt, es gäbe Ursachen, allenfalls geeignet, um Unstimmigkeiten festzustellen, die dann weitere Hypothesen produzieren, die nützlich natürlich sind, um Wissen herzustellen. Insofern ist es eine nützliche Fiktion. Aber dann koppelt sich diese Fiktion der Ursache an eine zweite Fiktion, nämlich der Mensch. Das ist auch nur eine Fiktion, den Menschen hat ja noch keiner gesehen. Und dann wird behauptet, der Mensch verursacht den Klimawandel. Jetzt stellt man die Wirkung fest und jetzt könnte man so dann die Illusion. Jetzt müsste man die Ursache aus der Welt schaffen, nämlich das, was der Mensch da tut. Jetzt müsste man mit den Menschen reden können, kann man aber nicht. Und jetzt können sie nichts anderes tun, als die Lautstärke steigern, weil man den Menschen ja nun nicht erreichen kann. Das ist eine Fiktion. Und das tut man, weil man eben an den Machtbedingungen, unter denen Wissensproduktion funktioniert, keinen Zweifel hat. Und aus diesem Grunde ist diese Jugendbewegung, dieses Fridays for Future, echt tragisch. weil die gehen ja hin und sagen, diese Macht eigentlich, die so etwas behauptet und dann Ursachen behauptet, die ist, da stimmt alles, da hat alles seine Ordnung, da hat alles seine Richtigkeit. Die haben also an diesem sozialen Gefüge der durch Machtkommunikation bedingten Wissensproduktion, da haben die eigentlich gar keinen Zweifel dran und die Wissenschaftler selber natürlich auch nicht. Und jetzt schreien sie nur noch und sagen, es muss sich was ändern und man stellt regelmäßig fest, schlicht nichts.
Ja, genau. Also das ist ja das, das ist ja das, das hatte ich letztens, wie gesagt, hatte ich mit meinem Bruder habe ich drüber gesprochen. Der war ja auch, also der felsenfesten Überzeugung, also dass das Fridays for Future irgendwas gebracht hat. Und ich sage, na dann zähl es doch mal auf.
Ja.
Und die Aufzählung, die war halt sehr schnell zu Ende. Also und das ist ja das, das ist dann auch wieder so was Paradoxes, ne? Also das sozusagen allein durch dieses regelmäßige Auftreten und so weiter, also ich habe dann, was weiß ich, dann sind halt die Demonstrationen, das kommt im Fernsehen vor und so weiter, das wird ja dann schon als Beleg für Wirkung hergenommen. Aber wenn man sich jetzt mal draußen anguckt und sagt, also oder in seinem täglichen Leben jetzt anguckt, da kann man eigentlich sagen, dass sich in dem Sinne eigentlich nicht viel geändert hat. Wenn überhaupt irgendwas.
Naja, geändert hat sich, wenn ich das mal so zurückblickend betrachten kann, in den letzten 30 Jahren schlicht nichts.
Ja,
also ich bin groß geworden, ich war damals 15, also ich war damals, also 1984 war ich 15 Jahre alt. Ich bin damals, da war ich sozusagen so alt, wie die Schüler heute sind, die da protestieren. 15 Jahre alt. Also ich bin groß geworden mit Umweltverschmutzung, mit Waldsterben, mit Tschernobyl, mit den ganzen Risiken. Dann kam noch AIDS dazu und dann später kam das Ozonloch dazu. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen Jugend von, sagen wir, seitdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mit 15 ungefähr, von 15, sagen wir, bis 20, also sagen wir mal, mein frühes Erwachsenwerden, sagen wir mal, nichts anderes gekannt als Weltuntergangsszenarien. Mich hat das damals natürlich sehr beschäftigt. Und genau dasselbe sehe ich jetzt wieder. Also ich komme mir vor wie ein 15-Jähriger. Also wie als ich 15 Jahre alt war, weil ich genau das Gleiche sehe. Und ich packe die gleichen Bücher aus, die damals publiziert wurden, die damals gedruckt wurden. Die kannst du heute wieder lesen, weil da hat sich nichts dran geändert, weil sich eben an den Bedingungen dieser Wissensproduktion und damit an diesem Zirkus nichts geändert hat. Und da können die so viel schreien, wie sie wollen.
Aber genau, und das ist ja, also selbst wenn man, also wir könnten das jetzt wissen und wir wissen das vielleicht sogar, aber man kann ja in dem Sinne auch so kurzfristig wie sozusagen daran, was gedreht werden müsste, kann man es ja auch nicht ändern. Ne? Also weil ja, natürlich wieder nicht. dieses Beharrungsvermögen und so weiter. Und sozusagen, und das ist ja so das, was mich erstaunt, wo man, also jetzt wird ja irgendwie gesagt, also wir müssen was ändern und wenn da nichts passiert, dann gehen wir unter. Ne?
Genau.
So, und jetzt sage ich mir ja, na gut, also wenn absehbar ist, dass der Untergang steht vor der Tür. Ne? Und jetzt wäre vielleicht nicht ganz ungeschickt, wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, ja, pass mal auf, also wir werden den Kapitän hier nicht mehr dazu bringen, nochmal sozusagen vom nicht mehr auf den Eisberg zuzurasen, sondern wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir sozusagen, wenn es dann gescheppert hat, dass wir hier noch irgendwie von dem Schiff runterkommen oder so, ne? Also im Sinne von Rettung, ne? Aber dass auch niemand so richtig an diese Rettung denkt.
Naja, vor allen Dingen, es denkt niemand daran, dass erstens diesen Kapitän nicht gibt. Ne? Der Kapitän, ne? Den gibt es überhaupt nicht. Es gibt diese anrufbare Instanz nicht. Diese zentrale Instanz, die gibt es nicht. Und vor allen Dingen meine ich, dass es, vor allen Dingen, man sieht doch eigentlich, dass man an diesen Klimaveränderungen eigentlich nichts machen kann. Und die Frage wird völlig überhaupt nicht, darf nicht gestellt werden oder wird nicht gestellt, die lauten könnte, warum sollte man auch etwas dagegen tun? Ne? Das scheitert ja alles daran, dass man meint, man müsse etwas dagegen tun. Und dann stellt man laufend fest, das klappt eigentlich nicht, aber das führt nicht nur nicht dazu, andere Fragen zu stellen, sondern nur das dagegen machen, nur lauter in die Welt hinaus zu posaunen, also den Appell lauter hinaus zu posaunen, dass man eine andere Frage stellen kann und sagen, wir müssen nicht dagegen etwas machen, sondern mit dem Wechsel lernen.
Ja, genau, das habe ich ja gemeint. Also dass man sagt, okay, also ja, wir nehmen das jetzt mal ernst, also das wird passieren. Und was weiß ich, das Meer wird 7 Meter steigen und so weiter. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie wir mit diesem Zustand irgendwie klarkommen. Ne? Also Weil, wie soll ich sagen, also das eine ist zu erkennen, dass der Unfall unvermeidlich ist, aber das, die noch größere Dummheit sozusagen ist ja dann nicht nur den Unfall geschehen lassen, sondern nicht für die Zeit nach dem Unfall vorbereitet zu sein. Obwohl man eigentlich könnte,
allem,
ne?
Vor allem sich aller Mittel zu berauben, darum geht es. Das ist, glaube ich, das, was ich das so tragisch finde. Dadurch, dass wir Wissensproduktion, also Ermittlung und Vermittlung, unter Machtbedingungen stellen, also unter Rechthaberei und Besserwisserei, und darunter stellen, dass diejenigen, die Recht haben, dass es immer 20, 30 Jahre dauert, bis die sich verabschieden dürfen, dadurch, dass wir es unter Machtbedingungen stellen, und dadurch, dass sozusagen eine ganze Menge an Motiven und an Anlässen und an Strukturen und Symbolen geschaffen worden sind, um sich diesen Machtkampf zu beteiligen, berauben sich die Beteiligten eigentlich gegenseitig der Mittel, die sie bräuchten, um daraus klug zu werden. Und das finde ich eigentlich die Katastrophe. Also das Wetter ist katastrophal, ja, das mag von mir aus stimmen, aber noch schlimmer als das Wetter ist die sozusagen die soziale, gesellschaftliche Unfähigkeit, etwas Wissensproduktion unter andere Bedingungen zu stellen als unter Macht. Also unter Wissen eben nicht als Machtfrage zu behandeln. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich die Katastrophe. Und das dauert, wenn es geht, noch 200 Jahre, bis das gelernt wird. Wenn es überhaupt geht, dauert es bestimmt 200 Jahre.
Ja, es ist sehr schwierig.
Oder noch länger, oder vielleicht auch 500 Jahre, bis verstanden wird, dass man das doch nicht, dass doch die Rechthaberei, also wenn es denn so ist, also so ist ja mein naives Denken, ich bin ja auch ein bisschen naiv, wenn es denn so katastrophal kommt und wenn es denn alles so schlimm kommt, dann komme ich nicht auf die Idee, etwas dagegen zu machen.
Naja, also man kann sich das ja auch so vorstellen, dass vielleicht so, also es gab ja schon diese Eiszeit und was weiß ich alles, also ganz katastrophale, also natürlichen Ursprungs sozusagen, ne? Und dann ist ja auch die Menschheit da quasi mehr oder weniger durchgetaucht, ne? Und hat sich dann irgendwie sozusagen damit abgefunden, in Anführungszeichen. Also hat dann sozusagen irgendwann da angefangen damit zu leben und dann ist sie da durchgetaucht, ne? Ohne da jetzt. Ich stelle mir das jetzt so vor, also bei der kleinen Eiszeit oder sowas, die es ja mal gab, so zum Ende des Mittelalters war das, da ist ja auch niemand auf die Straße gegangen und hat dann irgendwie gesagt, also es muss wärmer werden, sondern man hat dann gesagt, na gut, dann muss ich mir jetzt halt die Jacke anziehen. Ne? Also das ist jetzt eben so. Also und ich wundere mich halt nur darüber, dass jetzt niemand auf die Idee kommt, zu sagen, ja, passt auf, also wenn es kalt wird, dann müssen wir drüber nachdenken, wie wir zu dieser Jacke kommen. Ne? So, und das. Das ist das, was mich an dieser ganzen Sache so wundert. Also, dass diese, und dann frage ich mich dann immer, bist du jetzt selber blöd, dass du diese, also dass du die Frage nach der Jacke stellst? Oder ne, also warum stellt niemand anderes auch noch so eine Jackenfrage, ne? Also das wundere ich mich dann immer.
Weil das, genau diese Fragen, genau diese Frage, Frank, die kann ja auch nicht beantwortet werden. Das ist ja so, wenn du ja nach geeigneten Mitteln suchst, nennen wir das mal Forschung, sagen wir mal, also du hast, Forschung ist ja nicht nur Mittel anzuwenden, um ein Problem zu lösen, sondern Forschung ist ja vor allen Dingen auch die Mittel, überhaupt erst in Erfahrung zu bringen, also herauszufinden. Mhm. Welche Mittel sind denn geeignet? Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich kenne sie schon. Und das heißt dann, das kann scheitern. Und genau das eignet sich nicht. Die Fragen werden ja auch gestellt. So ist das ja nicht nur, eignet sich das eben nicht, um Stimmungsmache zu betreiben. Das eignet sich eben für den massenmedialen Schwachsinn nicht. Und vor allen Dingen, solche Fragen dieser Art können die können traurig machen. Und das, da sagen wir, lieber haben wir Angst vor dem Weltuntergang, als dass wir uns sozusagen eines klaren Verstandes bedienen. Also weil dann, denn ein klarer Verstand könnte ja auch, ein klarer Verstand oder ein klarer Gedanke könnte dich ja auch zu der Einsicht bringen, nicht muss dich, aber könnte dich zu der Einsicht bringen, nö, wir gehen hier also alle unter und nö, ja, dann ist Schluss und dann, ja, dann ersoffen wir alle. Nee, nicht, dass ich das glaube, aber auch das ist ja eine Möglichkeit, die man dann ernsthaft erwägen kann. Und dann wird gesagt, nee, das muss aus ideologischen Gründen grundsätzlich ausscheiden.
Genau, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe mich letztens auch mit meinem Ältesten drüber unterhalten, da ging es ja auch, ja, und wir müssen die Natur schützen und so weiter. Dann sage ich, ja, Moment, also der Natur ist es grundsätzlich egal, ob wir da sind oder nicht. Das betrifft sozusagen die Natur wird für die Menschen unbewohnbar. Das ist das eigentliche Problem. Der Natur ist das vollkommen wurscht. Die ist jahrelang ohne uns ausgekommen und wird auch weiterhin ohne uns auskommen. Ja, also das ist einfach nur, das Problem ist eigentlich eher, das betrifft ja eigentlich die Menschen. Also und darum geht es eigentlich, ne, dass die Erde unbewohnbar für die Menschheit, für die Menschen wird.
Und das glaube ich eben nicht. Das glaube ich.
Und das glaube ich eben auch nicht, weil ich mir dann sage, naja gut, also das passiert ja nicht von heute auf morgen, da ist ja eine gewisse Zeit und irgendwie wird sich das, wie es auch in der Vergangenheit ist, also wird sich dann jemand schon irgendwas, werden vielleicht weniger Menschen sein, aber die Menschheit an sich, also es wird immer Menschen geben wahrscheinlich, ne? Also die werden dann halt irgendwie anders leben.
Ja, vielleicht könnten wir, wenn du Lust hast, für nächste Woche oder übernächste Woche schon Anschlussthema mal nämlich, das war ein Gedanke, der mir neulich mal gekommen war, darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen nachdenken, nämlich, denken wir mal über, was ist ein Astronaut? Ein Astronaut, also Astronauten, die Astronauten befinden sich in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung, nämlich da im Vakuum des Weltalls, wo eigentlich das Leben eines Menschen gar nicht gedeihen kann. Und genau das machen die sozusagen zur Grundlage dieses Spiels, nämlich in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung trotzdem zu überleben. Und ich kann mir vorstellen, aber das wäre nur ein Thema, wie gesagt, für entweder mal für ein zweites oder drittes, nächste Woche, ja. Dass man vielleicht fragt, könnte es sein, dass die Cyborgs der Zukunft genau so ein Verständnis entwickeln, dass sie sagen, also eigentlich müssen wir mal akzeptieren, dass die Erde nicht einfach nur so ein Geschenk ist, das wir nutzen können, sondern eigentlich, dass wir annehmen müssen, dass wir uns vor den Menschen schützen müssen, also dass wir nicht Umweltschutz brauchen, sondern dass wir lernen müssten, uns vor Menschen zu schützen. Und dass vielleicht so die Figur des Astronauten eigentlich diejenige ist, ja, die in Zukunft das besser sichtbar macht, was ein Cyborg in Zukunft ist. Nämlich einer, der auch dann überlebt, wenn die ganze Umwelt extrem lebensfeindlich ist.
Ja, ich habe mir die Frage mal notiert. Sehr gut. Schön, schön.
Weil es ist nämlich 10 Uhr und ich kann nicht mehr sitzen.
Mir glühen auch schon die Federn. Schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.
Ja.
Dann haben wir schon eine Frage für nächste Woche. Ich danke dir, Klaus, und im Zweifelsfall bis nächste Woche.
Stellst du es online, das Gespräch? Hast du es auch?
Na klar. Sehr gut. Mach ich spätestens Freitag.
Ja, ist nicht eilig. Ja. Ich mache mal einen Zusammenschnitt und dann lade ich das auch nochmal hoch.
Sehr gut.
Okay.
Bis dahin. Vielen Dank.
Also erstmal.
Bis bald.
Ja,
gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.